Oh, natürlich.
Jemand, der ohne Verunsicherung schaffen in der Bevölkerung, dennoch darauf hinweisen, wo es möglicherweise Defizite gibt. Es ist Ihre Aufgabe, Herr Minister, Gefahren zu analysieren und diese dann der Politik, den Bürgern aufzuzeigen und Lösungsansätze deutlich zu machen. Und genau das haben Sie gemacht mit einer Reihe von gesetzgeberischen Maßnahmen. Sie kommen sicherlich noch im Rahmen Ihres Vortrages darauf, Online-Durchsuchung, BKA-Gesetz oder auch Einsatz der Bundeswehr im Inneren, also auch in Deutschland. Und zusammen mit eben dem Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung sind Sie derjenige, der das Thema Sicherheit in Deutschland nicht nur für die CDU, sondern für uns alle kompetent besetzt und deutlich macht, dass Sicherheit aber nicht unbedingt auch etwas Selbstständiges sein muss und Selbstverständliches sein muss. Und die SPD sieht das leider an manchen Punkten auch nicht so, denn da wird Sicherheitspolitik sehr oft als Überwachungspolitik diffamiert. Und lieber Herr Schott, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, mir ist das heute in Berlin aufgefallen. Die Grünen haben Plakate geklebt und aufgehängt, bei denen sie etwas Verfremdet dargestellt werden mit der Unterschrift: Du bist verdächtig. Und mich befremdet zunächst mal, dass das so persönlich gemacht wird. Andererseits wird hier eben der Einsatz für die Sicherheit und für die Bürger umgewertet in die Schaffung eines Überwachungsstaates. Überwachung wird sozusagen zum Selbstzweck stilisiert und wird von freiheitlicher Grundordnung, wird also von einem sicheren Leben getrennt. Und ich finde, das ist etwas, was aus meiner Sicht, und ich sage das auch sozusagen meinem Hamburger Koalitionspartner sehr gerne, einfach zu weit geht. Das ist etwas, was ich auch persönlich zum Beispiel nicht dulden könnte. Meine Damen und Herren, Sicherheit ist Grundvoraussetzung für die Entfaltung der Freiheit, für die Entfaltung der persönlichen Freiheit, aber auch für die Entfaltung zum Beispiel der Finanzmärkte in Krisensituationen. Es ist Sicherheit auch für soziale Fragen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vor allem gilt es aber für die innere Sicherheit, also für die Abwehr von terroristischen Angriffen, von kriminellen Akten und von politisch motivierter Gewalt. Und Sicherheit, so verstehen wir das eben, dient deshalb der Freiheit und Sie sind sozusagen ein Garant für unsere Freiheit, Herr Dr. Schäuble. Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Noch einmal herzlich willkommen bei uns.
Das ist gut.
Gar nicht interessieren. Ich weiß gar nicht,
ob die mal zu uns heute Abend kommen wollen, gucken wollen, wie viele Menschen hier sind, die sich ganz offensichtlich dafür interessieren. Natürlich ist es wahr. Und wir haben in der Führung der Union, CDU und CSU, auch darüber sehr offen miteinander geredet. Wir haben es auch öffentlich bei der Vorstellung unseres Wahlprogramms in Berlin genau erklärt, die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es ist eine Zeit, die durch außergewöhnlich große Probleme und Schwierigkeiten geprägt ist. Denn wir sollten ja nicht so tun, als wäre nun der Wahlkampf das Allerwichtigste. Natürlich ist der wichtig. Aber noch wichtiger ist, dass unser Land diese große Krise, die uns vor gut einem Jahr mit der internationalen Finanz- und Bankenkrise und als Folge davon mit einer wirtschaftlichen Rezession, wie wir sie in den 60 Jahren, seitdem das Grundgesetz und die Bundesrepublik Deutschland hatten, auch nicht annähernd erlebt haben, so erwischt hat, dass viele Menschen sich Sorgen machen. Wie geht es weiter? Wie werden wir damit fertig? Wie kommen wir aus diesen Problemen so heraus? Wie wird sich die Welt überhaupt verändern? Denn das spüren wir natürlich durch diese Krise auch. Wir sind in einem ganz anderen Maße heute, 20 Jahre nach dem Fall der Mauer, von Entwicklungen in allen Teilen der Welt beeinflusst und abhängig, als wir uns das früher vorstellen konnten. Ich bin jetzt die letzten Tage die meiste Zeit im Wahlkampf natürlich in Sachsen und Thüringen gewesen, wo sie Landtagswahl haben am Sonntag auf dem Saarland. Und wenn man dann so mit den Menschen auch da redet, wie die Entwicklung ist und woher die Schwierigkeiten kommen. Und wenn man dann darüber redet, was hat sich in den 20 Jahren seit der Wiedervereinigung verändert. Und wir haben neue Zeugen, natürlich wissen alle, dass das Jahr 89, 90 ein Traum für den Deutschen war. Und in Hamburg muss man Gott sei Dank nicht lange erklären, dass die Überwindung von Mauer und Stacheldraht und den Eisernen Vorhang uns vorangebracht hat. Denn vorher war Hamburg abgeschnitten und seitdem liegt Hamburg, ist die Ostsee eben nicht mehr geteilt und seitdem liegt Hamburg in einer neuen Zentralität. Das ist ein Symbol, was diese Überwindung von Mauer und Stacheldraht und Eisernen Vorhang für uns alle in Deutschland und in Europa bedeutet. Und natürlich müssen wir daran arbeiten, die Polen, die Tschechen, die neuen Nachbarn auch vorankommen. Und die baltischen Staaten, die sind genauso, die baltischen Staaten schwerer von der Finanzklima getroffen. Weil wir nur dann diese Entwicklung fortsetzen können, wenn auch unsere Nachbarn im Osten eine gute Entwicklung haben. Und weil aus der Randlage, in der Hamburg frühere Zeiten der Teilung war und in der jetzt Sachsen und Brandenburg ein Stück weit sind und Mecklenburg-Vorpommern, eine neue Zentralität wird, wenn die Erfolgsweise weitergeht. Deswegen muss übrigens die europäische Entwicklung weitergehen. Die muss weitergehen. Da ist sie in unserem Interesse. Ist. Meine Damen und Herren, manche sind alt genug, um sich noch ein wenig zurückzuversetzen. Ich habe aus bestimmten Grund gerade gestern mal die erste Regierungserklärung von Konrad Adenauer 1949 noch einmal nachgelesen. Und die Sorgen, die damals die Vorherrschenden waren, wie geht man mit den Vertriebenen um, Wohnungsbau, alle diese Dinge. Wer sich damals vorgestellt hat, dass wir eine so blühende, stabile Demokratie werden, dass wir ein solches Maß an Wohlstand und sozialer Sicherheit erleben würden, dass wir am Ende die Wiedervereinigung, Frieden und Freiheit erleben würden, der hätte gesagt, schön wäre es aber kaum zu glauben. Nur man muss auch den Erfolge nicht ausruhen. Aber die Aufgabe von Politik ist, die Probleme von heute und morgen zu lösen. Die erste Erfahrung, die wir sagen müssen, und deswegen ist auch ein anderer Wahlkampf, jedenfalls sind wir davon überzeugt, ist, wir haben gesehen im letzten Jahr, dass in dieser Welt der Globalisierung plötzlich Dinge eintreten können, die kann man nicht vorhersehen, die kann man auch nicht planen, und da muss man in der Lage sein zu reagieren, da muss man auch in der Lage sein, zu außergewöhnlichen Maßnahmen zu greifen. Und das ist der eine Grund, warum wir sagen, lasst uns in diesem Wahlkampf wirklich im Ernst der Lage entsprechend uns auch äußern und auf diesen ganzen Schnickschnack und die ganzen üblichen Streitereien verzichten und sagen, wir wollen, das ist unser Weg, wie wir glauben, dass wir auch in der Zukunft die Probleme gut meistern können. Und der zweite Punkt ist, auch den muss man ansprechen, nicht? Der Münde Behring hat sich ja kürzlich bitter beklagt, dass die Angela Merkel die SPD so alt beschimpfen würde. Ich habe dann zu ihm gesagt, Franz, das brauchst du nicht, das macht ihr doch selber. Und Vor 4 Jahren, da haben wir auch gesagt, wir möchten gerne eine Mehrheit für eine Koalition mit der FDP. Und jetzt bin ich jetzt, Sie möchten eine Mehrheit für die Fortsetzung Ihrer rot-grünen Koalition, das ist ja erlaubt in der Demokratie. Und die Wählerinnen und Wähler haben anders entschieden. Die haben den einen gerne mehr gegeben und uns auch nicht. Da muss man eine große Koalition machen, das hätte man denn machen sollen. Da kann ja auch nicht sagen, Wähler, das Wahlergebnis ist besser und nicht. Nein, das muss man respektieren. Und da muss man das Beste draus machen. Und die einzige Antwort, die es gab, war eine große Koalition zu bilden. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns das Beste daraus machen. Und meine Damen und Herren, ich sage es auch 4 Wochen vor der Wahl, diese große Koalition hat nicht so schlechte Arbeit geleistet. Wir hatten eine Menge Schwierigkeiten gehabt, das war in vielen Dingen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Ja, das ist ja auch gut, das sind ja Konkurrenten. Ich kann mir nicht vorstellen, Mitglied der SPD zu sein. So. Das nehme ich denen auch nicht übel. Aber wir mussten gemeinsam für unser Land das Beste machen. Und wenn diese Wirtschafts- und Bankenkrise, die nicht in Deutschland ihre Ursache hat, im vergangenen Jahr uns nicht erwischt hätte, dann könnten wir jetzt über eine Bilanz ziehen, die hätte uns vor 4 Jahren keiner zugetraut. Wir waren im letzten Jahr unter 3 Millionen arbeitslos. Übrigens, erinnern Sie sich noch, es gab mal einen Kanzler, der hat den Mund gerne in den Vorder genommen. Gut gekommen ist uns nicht so richtig. Der hat ja mal gesagt, 98, wenn man bei der Wahl 2020 unter 3 Millionen Arbeitslose hat, haben wir nicht verdient, wiedergewählt zu werden. Sie hatten es nicht, sind trotzdem wiedergewählt worden, hatten es nicht verdient, da hat er ja recht gehabt, das war so. Wir haben es erreicht. Und es hätte uns vor vier Jahren keiner zugetraut, da waren wir über 5 Millionen. Wir haben mit der Verschuldung Schluss gemacht. Wir haben im letzten Jahr gesamtstaatlich unser Staat insgesamt, Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung, so rechnet man die Staatsquote, keine Schulden mehr gemacht. Wir hatten vor 4 Jahren ein Defizitverfahren. Wir von der Europäischen Union hunderte von Millionen Strafsummen haben uns wegen der Überschreitung der Stabilitätskriterien des Maastricht-Vertrags gedroht, haben wir alles abgeschafft. Und jetzt haben wir neue Schulden. Ja, das ist wahr. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Das ist auch gar nicht so niemand zum Lachen. Aber zunächst einmal sage ich, ehe uns diese große Krise erreicht hat, haben wir gute Arbeit geleistet. Und ich bin auch jetzt nicht bereit, 4 Wochen vor der Wahl zu sagen, nee, es war alles nur Mist. Und deswegen können wir jetzt mit der SPD streiten, werden wir wieder sagen, wir möchten nicht mit denen das fortsetzen. Die große Koalition muss die Ausnahme bleiben. Wir haben andere Vorstellungen als die. Bitte gebt uns die Mehrheit. Aber wenn wir hingehen würden und würden jetzt wieder übereinander herfahren, wie die Kesselflicker, würden die meisten Leute sagen, die Politiker sind irgendwie komisch. Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich. Und deswegen sagen wir, einer sind Konkurrenten. Wir haben andere Vorstellungen, wegen uns und die nicht. Aber wir sind nicht Feinde, wir haben eine gemeinsame Verantwortung in der Demokratie. Und man kann und Demokraten haben gemeinsame Verantwortung bei unterschiedlichen Rollen, wir sind Konkurrenten und wenn es der Wähler so entscheiden muss, müssen auch Parteien zusammen gemeinsam Regierungsverantwortung tragen, die sich das nicht wünschen, die sich nicht aussuchen, aber die dann das Beste daraus machen. Und vor der Wahl sagt man, was man will, was man anstrebt und nach der Wahl guckt man, was der Wähler entschieden hat. Und jetzt sagen wir wieder, was wir vor der Wahl machen. möchte. Und werben dafür, dass wir die Mehrheit gehalten. Da könnten wir doch hinten sagen, wir hätten vorher nach der Wahl nicht eingehalten, was wir vor der Wahl gesagt haben. Wir sind einfach unter dem Niveau von Hamburg. Finanz- und Bankensystem dabei war, zusammenzubrechen. In England sind die Leute Schlange gestanden vor den Filialen der Bank Northern Rock, weil sie wie einst Ende in den 20er Jahren in der Weimarer Republik ihre Guthabenbestände abhören wollen, weil sie Angst hatten, wie sich das Geld weg. Und wir hatten eine ähnliche Situation in Deutschland, die drohte. Und an einem Sonntagmittag, weil wenn das Bankensystem nicht funktioniert, wenn wir nicht darauf vertrauen können, dass wir das Geld auch was kriegen und dass das, was wir vielleicht als Guthaben bei der Bank oder Sparkasse haben, wir auch kriegen noch, weil das Ding nicht zwischendurch bleibt, dann holen wir es alle weg und dann funktioniert die Wirtschaft. Ich bringe alles zusammen, dann können wir drücken die Tauschwirtschaft. Ein funktionierendes Geld- und Banken- und Finanzsystem ist öffentliche Infrastruktur, ohne die Wirtschaft nicht funktioniert. Das wäre wie wenn die Stromversorgung zusammenbricht. Stellt euch mal vor, was da ist, 24 Stunden ohne Strom, das ist gar nicht mehr vorzustellen. Und deswegen muss, wenn es nicht mehr funktioniert, notfalls der Staat die Verantwortung dafür übernehmen. Und deswegen hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel an einem Sonntagmittag zu ihrem Finanzminister Steinbrück sagen müssen, gehen Sie am besten mit, wir gehen vor Fernsehkamera und sagen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie brauchen morgen früh nicht Ihre Bankkonten abheben. Ich garantiere Ihnen, dass Sie das gesichert sind. Dann haben manche Leute gesagt, hat die Angela Merkel so viel Geld? Hat sie natürlich nicht. Aber der Staat kann es garantieren und er hat es garantiert und er hat Bürgschaften übernommen in Höhe von Hunderten von Milliarden. Um sicherzustellen, dass die Versorgung mit Geld und Kredit in unserer Wirtschaft bleibt, weil sonst die ganze Wirtschaft zusammengebrochen wäre. So, der erste Schritt. Wie viel von den Bürgschaften am Ende sich realisieren, weiß keiner. Dass da ein Risiko drin ist, ist klar. Bisher hat sie nicht realisiert. Aber es war die einzige Alternative. Wenn das Finanzsystem, das Kreditsystem zusammenbricht, ist Ende mit einer arbeitsteiligen Wirtschaft. Und deswegen musste der Staat, wo die Wirtschaft selber so versagt hat, aus welchen Gründen immer, diese Verantwortung übernehmen. Dann haben wir gesehen, dass natürlich diese Entwicklung am Bank im internationalen Finanzsektor gewaltige Auswirkungen auf die reale Wirtschaft hat. Die amerikanischen Importe und Amerika war immer die große Kaufkraftmaschine, die kaufen, sind von einem Monat auf den anderen insgesamt um 25% zurückgegangen. Der Welthandel ist um zweistellige Prozentsätze zurückgegangen, überall auf der Welt. Meine Damen und Herren, dann wird plötzlich in einer solchen Lage etwas, was eigentlich zu unserem Vorteil ist, natürlich zu machen. Kein Land ist von der Weltwirtschaft und von der Krise in der Weltwirtschaft so stark im Rückgang des Bruttoinlandsprodukts betroffen wie Deutschland. Warum? Weil wir die erfolgreichste Welthandel sind. Wir sind Exportweltmeister. Wir sind doppelt so stark mit unserer gesamtwirtschaftlichen Leistung in die internationale Wirtschaft eingebunden als selbst Japan. Die sind am zweitstärksten betroffen. Das ist übrigens auch in Deutschland besonders. Die Teile in Deutschland, die bisher besonders erfolgreich waren, zum Beispiel mein Heimatland Baden-Württemberg, muss ich ertragen, wir müssen ja nicht hören an der Sprache, nicht? Wir können ja alles außer Hochdeutsch. Das war kein Geheimnis, mein Baden-Württemberg bisher, vor allen Dingen durch einen starken Mittelstand in der Automobilindustrie, der Zulieferindustrie, Maschinenbau, Werkzeugbau, Elektroindustrie. Im Werkzeugmaschinenbau haben wir einen Auftragsrückgang um 70% über die ganze Branche. Im Automobilindustrie ähnlich. Das schlägt natürlich unglaublich rein, deswegen diese wirtschaftliche Krise. So, was macht eine Regierung in einer solchen Lage? Da muss sie das Wenige, was sie tun kann, versuchen dagegen zu stehen. Und ich sage Ihnen, was wir getan haben. Ich glaube, auch das haben wir richtig gemacht. Im Wesentlichen. Natürlich fährt man auf Sicht. Die Handel da, die müssen von einer Stunde auf die andere Entscheidungen treffen. Die haben sich gar nicht vorgestellt und sie wissen gar nicht genau, was übermorgen ist. Wenn man alles so genau vorher wüsste, wäre ja nichts passiert, aber so ist es nicht. Also haben wir gesagt, wir müssen. Die haben ein paar Maßnahmen genommen. Die haben dazu geführt, dass wir hohe Schulden machen müssen. Die haben gesagt, wir tun alles, dass die Betriebe, wenn sie jetzt nicht mehr so beschäftigt sind, die Leute nicht entlassen, sondern in Kurzarbeit gehen. Wir weiten die Möglichkeit der Kurzarbeit über alle bisherigen Maßen hinaus aus. Aus zwei Gründen. Erstens besser, die Leute gehen in Kurzarbeit, als sie werden arbeitslos. Und vor allen Dingen noch, wenn die Krise irgendwann vorüber ist und es geht wieder aufwärts, dann sind die Leute weg und dann haben wir die Produktionskapazität und die Facharbeitskräfte nicht mehr und sind weg und dann sind wir nach der Krise noch schwächer als vorher. Also halten, was immer zu halten ist und deswegen die Mittel aus. Das macht hohe Defizite bei der Bundesagentur für Arbeit. Ist so. War aber richtig, wird auch nicht selbst bestritten. Alle sagen hin. Dann haben wir gesagt, können wir staatliche Nachfrage, was können wir tun, viel ist es nicht, aber ein bisschen, machen, um wenigstens dort, wo der Staat was machen kann, gegenzuwirken, um auch ein bisschen gegen die psychologische Kettenreaktion, dass Panik entsteht, entgegenzuwirken. Deswegen haben wir ein Konjunkturprogramm aufgelegt, deswegen haben wir zum Beispiel zu viele Baustellen auf den Autobahnen, sonst wo, weil wir gesagt haben, das ist die Investition, wo immer man sie schnell umsetzen kann, umsetzen, um ein Stück weit Beschäftigung zu schaffen, damit nicht alles zusammenhängt. Auch das hat sich im Wesentlichen als richtig durchgesetzt, kostet Geld, klar, aber sind Investitionen in Zukunft. Und dann haben wir gesagt, können wir nicht für die Automobilindustrie, die in einer katastrophalen Lage ist, irgendwas machen, um diesen psychologischen Prozess, dass die Leute immer mehr in Panik geraten, entgegenzuwirken. Dann haben wir über die Abwrackprämie diskutiert. Erst hieß es, das bringt ja nun gar nichts. Das glaubt doch keiner. Das sind 2500 Euro, wenn du dein Auto verschrottst, ein anderes neues Auto kaufst. Der Einwand hat sich als falsch erwiesen. Die Abwrackprämie hat gegriffen, mehr als wir erwartet haben. Dann sind wir international kritisiert worden, überall in der Vergangenheit, die Abwrackprämie ist ja so ein typischer deutscher Blödsinn. Inzwischen machen es alle nach. Inzwischen machen es alle dasselbe, weil sie gesehen haben. Natürlich ist es ordnungspolitisch nicht richtig, das hat doch keiner behauptet. Aber in einer Lage wie der, wie wir waren, war es natürlich richtig, dass der Staat mit außergewöhnlichen, mittlerweile außergewöhnlichen Ausnahmesituationen reagiert, um diesen psychologischen Prozess zu durchbrechen. Und meine Damen und Herren, als wir vor ein paar Wochen in der Zeitung gelesen haben, dass im letzten Quartal gegen alle Erwartungen wir nicht mehr im Rückgang der wirtschaftlichen Leistungskraft haben, sondern wieder auf niederem Niveau und leichten Anstieg, da hat der letzte Kritiker gesagt, es war wohl doch eher richtig, dass die Bundesregierung auch entgegengewirkt hat. Also haben wir bis jetzt die Krise nicht schlecht gemeistert. Noch sind wir nicht am Ende. Wie schnell wir sie überwunden haben, weiß keiner. Hängt auch von Entwicklungen außerhalb unseres Landes ab. Aber die Anzeichen, dass es wieder aufwärts geht, nehmen zu. Nicht nur der Aktienindex. Die Kisten sind in Hamburg, es ist immer noch miserabel. Gucken sich die Frachtfahrer an, gucken sich die Containerpreise an und so weiter. Ja, das setzt sich ja wie ein Flächenbrand durch alle Bereiche. Erst ist die Automobilindustrie, dann ist die Chemie, dann ist die Computerindustrie, Hard- und Software, dann geht es in die Transportindustrie, von der Schifffahrt über die Bahn bis zu den Fluggesellschaften, alle. So ist das in der Wirtschaft. Und deswegen war es richtig, dass wir das Wenige, was wir tun konnten, dagegen tun konnten, dem entgegenzuwirken. Und dann sagen wir etwas Zweites. Und jetzt kommt dann schon der Unterschied zur SPD, weil wir nicht darüber reden wollen, warum das gemacht hat, sondern wie es weitergehen soll. Die SPD war immer in der Versuchung. Ich habe einen riesen Streit mit Steinbrück gehabt. Sage ich gleich worüber. Die SPD ist immer in der Versuchung zu sagen, aha, hier haben wir ein Versagen der sozialen Marktwirtschaft. Also, wir haben es doch immer gewollt, möglichst viel staatliche Regulierung. Wir haben gesagt, nein, wir schaffen jetzt die Marktwirtschaft deswegen nicht ab, wir müssen mehr Kräfte, wir müssen besser regulieren, die Finanzmärkte können nicht unreguliert bleiben. Wir haben vorher bei der inneren Sicherheit das angesprochen. Die Leute sagen ja zum Teil, im Internet beispielsweise, am besten soll der Staat die Finger rauslassen. Ich sage Ihnen, und Christdemokraten wissen das, jede Freiheitsordnung braucht auch Grenzen und Regeln, weil sie sich sonst selbst zerstört. Die Finanzexperten weltweit haben uns gesagt, Politik, lasst die Finger von den internationalen Finanzmärkten. Den Preis bezahlen wir jetzt und keiner fordert es mehr. Auch die Finanzmärkte brauchen Grenzen und Regeln. Die kann man nicht national machen, die muss man international durchsetzen. Aber meine Damen und Herren, wenn ein deutscher Politiker in den letzten 10 Jahren, seit Helmut Kohl, in der Lage ist, die Welt zusammenzuführen, auch was durchzusetzen, denken Sie an die Umweltpolitik, dann ist es Angela Merkel. Schröder hat immer nur gespalten, Angela Merkel führt zusammen und erreicht was. Auch in Deutschland. Zweistelligen Milliardenbeträgen Steuerzahler. Diese Bank, das Überlebenssicherung, damit ich das ganze System zusammenbreche, wenn es eine sogenannte systemrelevante Bank war, dann kann natürlich am Ende diese Milliarden Steuergelder nicht den Aktionären zugute kommen. Und deswegen muss das schon sichergestellt sein, dass es ein Steuerzahler bleibt. Und dann hat man auch diesen Gesetzentwurf gemacht, der praktisch, wenn Sie so wollen, ich vereinfache ein bisschen, aber die HRE verstaatlicht. Damit nicht diejenigen, die den Schaden angerichtet haben, hinterher von den Steuermilliarden profitieren. Aber dann hat der Finanzminister einen Gesetzentwurf vorgelegt, der erste Entwurf, der hätte ihn ermächtigt, jede Bank zu verstaatlichen. Und dann habe ich als Verfassungsminister gesagt, nein, das machen wir nicht. Wenn wir HRE, da war dringender Handlungsbedarf, dann lass uns das Gesetz so machen, dass es bei HRE das Problem löst. Aber das würde ich etwa anfangen, jetzt den ganzen Bankensektor zu verstaatlichen, meine Damen und Herren. Wer glaubt, wir könnten in dieser Welt der Globalisierung, wo der Wettbewerb hart ist, mit einer verstaatlichten, zentralen, bürokratischen Wirtschaft erfolgreich sein, der ist nicht von dieser Welt und der hat die Lehren der Geschichte nicht begriffen. Und deswegen muss der Staat den Rahmen setzen, den muss er auch durchsetzen, auch mit der inneren Sicherheit. Aber er muss den Rahmen setzen, damit die Menschen selber in Freiheit gestalten, denn das, was in der Wirtschaft die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, die Mittelständler, die Handwerker, die Selbstständigen machen, das kann die Bürokratie nicht leisten. Und deswegen ist die soziale Marktwirtschaft jeder anderen Wirtschaftsordnung überlegen. Und das kann die CDU besser als die SPD. Nochmal, weil ich Ihre Sorgen ganz ernst nehme und teile. Die hohe Neuverschuldung, die wir jetzt in diesem Jahr wieder machen. Meine Damen und Herren, die Älteren oder wer im Übrigen aus der Geschichte, sich noch aus der Geschichte aus der Weimarer Republik, aus den schlechten Zeiten, was weiß, wird sich erinnern, dass man im Nachhinein Brüning, dem Reichskanzler Brüning, vorgeworfen hat, er hat den großen Fehler gemacht, in einer fürchterlichen Welt wird diese Wirtschaftskrise, Rezession, immer noch mehr zu sparen und hat dadurch die Krise verschärft. Und wenn er damals gesagt hätte, der damals, was übrigens viele andere, auch Röpke, gefordert haben, in dieser außergewöhnlichen Situation mehr Schulden gemacht, hätte man vielleicht Schlimmeres in der Geschichte verhindern können. Deswegen sind sich heute alle Wirtschaftspolitiker und Theoretiker und Professoren und Sachverständige eigentlich überall in der Welt einig. In einer so schweren Wirtschaftskrise, in einer so schweren Rezession, darf der Staat nicht so reagieren, dass er sagt, jetzt müssen wir ausfallende Steuereinnahmen durch Einsparungen ersetzen oder durch Steuererhöhung. Sondern da muss er in der Europäischen Union, im Maastricht-Pakt, nennt man das automatische Stabilisatoren. Man lässt in einer Krise rückläufige Einnahmen und rückläufige Wirtschaftskraft vorübergehen zu höheren Schulden, um dann die höheren Schulden hinterher wieder abzubauen. Wenn wir in diese Krise hinein mit Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen gerettet, hätten wir die Arbeitslosigkeit verschärft und wären wirtschaftlich in einem Kreislauf, in einer Spirale immer weiter nach unten gegangen. Und deswegen mussten wir die höheren Schulden jetzt in diesem Jahr in Kauf nehmen. Das ist der Punkt. Und deswegen übrigens von den höheren Schulden, um das auch zu sagen, haben wir den Haushaltsplan für 2010 im Kabinett beraten und den Entwurf verabschiedet. Von denen ist der kleinste Teil durch zusätzliche Ausgaben begründet. Das allermeiste von diesen höheren Schulden für 2008 und 2010 die Folge besteht darin, dass wir rückläufige Steuereinnahmen haben, dass wir rückläufige Einnahmen bei der Krankenkasse, bei der Rentenversicherung und bei der Arbeitslosenversicherung haben. Und dass wir diese Defizite mit Steuergeldern vorübergehend ausgleichen müssen. Deswegen diese höheren Ausgaben. Aber natürlich ist wahr, sobald es wirtschaftlich wieder bergauf geht, müssen wir diese zu hohe Verschuldung wieder zurückführen. Da führt kein Weg daran vorbei. Und natürlich müssen wir auch, sobald es wirtschaftlich bergauf geht, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, damit es weiterhin nachhaltig wirtschaftlich bergauf geht, durch maßvolle Korrekturen bei der Steuer- und Abgabenbelastung verbessern. Beides gleichgewichtig zusammen, wobei wir sagen, wann das der Fall ist, können wir nicht versprechen, weil wir nicht genau wissen, haben wir es nächstes Jahr schon geschafft oder das übernächstes Jahr, das dauert noch länger. Aber sobald es wirtschaftlich wieder nachhaltig bergauf geht, werden wir die zu hohen Verschuldung zurückführen und mit einem Teil der höheren Einnahmen zu einer besseren, zu einer Reduzierung, zu einer wachstumsfreundlicheren Steuer- und Abgabenpolitik. Das ist das, was wir vorhaben. Und sagen gleich, wir können nicht genau versprechen, wann es der Fall sein wird. Dann haben wir was Zweites getan. Auch darüber haben wir gestritten. Ich sagte schon, Kurzarbeit, die qualifizierten Arbeitskräfte erhalten. Möglichst viel in Bildung und Ausbildung investieren. Wir haben ja bei der Kurzarbeit gesagt, wir zahlen mehr für die Betriebe, wenn die Kurzarbeit mit Qualifikationsmaßnahmen verbunden wird, weil wir möglichst die Chance nutzen wollen, durch Qualifikationsmaßnahmen hinterher wettbewerbsfähiger zu sein, die Leute ausbilden. Und die Qualität der Arbeit, die Qualität von Forschung und Entwicklung, Innovation in unserem Land ist der Schlüssel für unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft. Denn das ist klar. Die weltwirtschaftlichen Gewichte werden sich als Folge dieser Krise nicht zwangsläufig zu unseren Gunsten in der nördlichen Hälfte verschieben. China, Indien, Brasilien, andere Länder werden eher ein stärkerer Einfluss gewinnen. Und in diesem Wettbewerb können wir uns nur erfolgreich weiterhin behaupten, wenn wir besser als andere sind, besser ausgebildet. Deswegen müssen wir auf Forschung, auf Innovation setzen. Deswegen ist die Technikfeindlichkeit und die Angstschürung gegen jede Art von technischer Innovation, von der Energie, was weiß ich wohin, durch Rot, Rot, Grün, der falsche Weg, Gift für unsere Zukunft. Wir können nur an der Spitze des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts unsere Wettbewerbsfähigkeit in dieser Welt der Globalisierung erhalten. Wir arbeiten ja sehr. Angela Merkel hat, wann war das, der Bildungsminister, am Ende vergangenen Jahres, mit den Ministerpräsidenten aller Länder durchgesetzt, dass man sich verabredet hat, Bund und Länder gemeinsam, wir wollen Forschung in Deutschland weiter verstärken. Dazu hat man ein Sonderprogramm zur Förderung von Forschung und Innovation in Deutschland verabredet. Und als wir den Haushaltsplan beraten haben, einschließlich der mittelfristigen Finanzplan, man muss bei jedem Haushalt immer mittelfristigen Finanzplan für die nächsten 4 Jahre mit beraten, da wollte der Finanzminister, dass auch da gekürzt wird. Denn wir müssen ja jetzt in den Folgejahren mit Ausgaben zurückfahren. Und die Angela Schaban, die Annette Schaban, war schon ganz verzweifelt. Der Steinbrück will das Forschungsprogramm kürzen. Und dann hat Angela Merkel durchgesetzt, dass an diesem Forschungsprogramm auch in Zeiten dieser engen, klammen Finanzsituation kein Euro und kein Cent gesetzt wird, weil wir auch weiterhin in die Zukunft investieren müssen. Das muss sein, bei anderen Ausgaben werden wir sparen müssen, aber da nicht, weil wir da an der Zukunft sparen müssen. Da ist der Unterschied.
Die sollten
der
Lehre einstellen, das sollten sie fordern und das tun sie nicht.
Genau!
Okay. Ich bin mal Pädagoge.
Aber Sie nehmen meinen Einwand bitte zur Kenntnis, dass für die Einstellung von Lehrern der Bund nicht zuständig ist. Die Politik hat was mit der Wirklichkeit zu tun.
Ja? Genau, mit welcher?
Ich rede lieber, das ist ja gut, ich rede gerne von den Dingen, für die wir in der Bundesregierung Verantwortung tragen. Wir haben jetzt auch gerade Bundestagswahlkampf. Im Übrigen kann man auch sagen, das habe ich jetzt gestern Abend noch in Sachsen gesagt, wenn Sie vergleichen zwischen den Ländern, wo die SPD regiert und wo die CDU regiert, dann ist die Bildungspolitik überall da besser, wo die CDU seit langem regiert und dort schlechter, wo die SPD lange regiert. Also auch das kann man vergleichen. Hochschulen, Innovation, moderne Technik investieren, ist unsere Politik und dafür. Ich will noch was sagen. was wir, wie wir uns vorstellen, das war Meister, meine Damen und Herren. Wenn wir anschauen, unter welchen Bedingungen wir in der Politik machen, da muss man sehen, ich habe die Globalisierung erwähnt. In der muss man wettbewerbsfähig sein, dazu habe ich ein paar Punkte gesagt, auf wie wir uns unterscheiden von unseren Mitbewerbern im Wahlkampf, damit sie wissen, was sie wählen, wenn sie die wählen. Und dann wollte ich noch andere sagen, zu der Globalisierung, und gehört eben auch, dass wir in einem ganz anderen Maße eingebunden sind in Entwicklungen, die uns in aller Welt mit betreffen. Das gilt im Klima, die Entwicklung des Weltklimas, eine der großen Herausforderungen. Und meine Damen und Herren, da brauchen wir nicht lange reden. Niemand hat für weltweite Umweltpolitik in den letzten Jahren erfolgreichere Arbeit geleistet als Angela Merkel. Es hätte schon ohne die Umweltministerin Angela Merkel gelungen. Es ist manchmal furchtbar schwierig mit all unseren Partnern in der Welt. Aber es ist bis jetzt mehr erreicht worden, als man vor 2-3 Jahren für möglich gehalten hätte. Dann gilt es auch für die innere Sicherheit. Deswegen will ich ein paar Bemerkungen zur inneren Sicherheit machen. Wir werden in der Gewährleistung von Sicherheit, und das ist natürlich die staatliche Aufgabe, Freiheit und Sicherheit sind auch keine Gegensätze. Das hat Jürgen Klinke schon gesagt, und sie bedingen sich. Sind zwei Seiten derselben Medaille. Ich habe vorher bei einer Veranstaltung in der Buxtehude-Laufschule, die hat so ein Sommercamp mit jungen Nachwuchskräften aus allen Herren Ländern, und das musste ich über Freiheit und Sicherheit und Bürgerrechte reden. Und dann habe ich die Frage gestellt, wer ist eigentlich in seiner Freiheit mehr bedroht? Derjenige, der fürchtet, wenn er auf einen öffentlichen Platz geht oder auf einen Bahnhof oder eine S-Bahn-Station, dass er von einer Videokamera erfasst wird und da nicht hingeht. Oder derjenige, der sagt, ich werde vielleicht zusammengeschlagen, weil da nicht die Sicherheit so gewährleistet ist, und deswegen hat man dann Videokameras eingeführt, damit die Leute nicht einfach zusammengeschlagen. Das ist eine Einfachheit. Freiheit und Sicherheit sind keine Gegensätze. Der Staat muss die Grundbedingungen für die Freiheitsrechte garantieren. Das gilt übrigens auch fürs Internet. So wie die Finanzmärkte kein rechtsfreier Raum sein können, darf das Internet auch nicht werden. Das gilt nicht jedem. Und deswegen plakatieren Sie dann im Zweifel noch so. Jetzt haben Sie ja die Ursula von der Leyen entdeckt. Ursula von der Leyen, die für Familie und Jugend innerhalb der Bundesregierung zuständig ist, die hat zu Recht gesagt, und die hat einen großen Respekt, und ich habe sie gewaltig unterstützt, dass sie sagt, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass unser Rechtsstaat zusieht und nichts dagegen unternimmt, dass im Internet auf Bestellung Kleinkinder vergewaltigt werden. Das ist nämlich Kinderpornografie.
Lüge! Das ist eine Lüge! Doch! Entschuldigung, aber solche Lügen höre ich mir nicht an.
Wir können ja den Kollegen Tausch fragen, das neue Mitglied der Piratenpartei. Der ist ja Experte, der hat sich die Dinge alle angeschaut. Schauen wir es nicht selber an. Aber ich frage die Experten des Bundeskriminalamts, die das machen und die dafür da sind. Und die mir sagen, und das ist ja völlig unstreitig, das kommt ja auch in Schweden oder Norwegen, sonst wo, Kinderpornografie im Internet, da wird gezeigt, wie kleine Kinder sexuell missbraucht werden. Und es ist leider keine Lüge, sondern eine Schande für unsere Gesellschaft. Diese Animationen muss man bezahlen. Dafür gibt es in Deutschland eine kaufkraftstarke Nachfrage. Und deswegen hat die Ursula von der Leyen gesagt, das können wir wahrscheinlich nicht erreichen, dass wir das hundertprozentig ausschließen, dass da einer drauf zugreift. Aber das, was wir dagegen tun können, das wollen wir wenigstens tun. Und jetzt sage ich Ihnen, was im Grundgesetz steht. Da steht im ersten Satz nach der Präambel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der zweite Satz lautet, sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Und deswegen, wenn die Menschenwürde nicht aus dem Papier stehen soll, dann muss dieser freiheitliche Rechtsstaat Menschenwürde auch im Internet schützen und verteidigen, auch bei Kleinkindern, auch gegen die Menschen. Da
Ich wollte nur anmerken, dass die meisten... Nein, ich wollte einfach sagen. Okay, gut.
Sind wir von Entwicklungen in allen Teilen der Welt betroffen. Ich war in den letzten Tagen ein paar Mal an der Grenze zu Polen und Tschechien. Und ich wusste schon früh, als ich wieder Innenminister wurde, endlich, weil ich immer so alt ist, und ja in Berlin wurde, weil ich aufgezählt, dass ich ein alter Kerl bin, dann weiß man ja ungefähr, was auf einem zukommt. Und ich wusste schon, die Erweiterung von Schengen, also die Abschaffung von Grenzkontrollen auch an unseren östlichen Grenzen. Notwendigerweise muss ich damit die Bundespolizei völlig umorganisieren, denn die Bundespolizei hatte die Aufgabe der stationären Grenzkontrollen. Wenn die wegfällt, kann ich ja die da nicht lassen. Sonst wäre es ja wie mit den Heizern auf den britischen E-Loks, nicht? Die britischen Gewerkschaften haben aber durchgesetzt, dass die Heizer auch auf den elektrischen Lokomotiven nicht fahren müssen. Aber das ist ja zu null. Das kommen wir nicht mal. Dann wusste ich, dass die Menschen in den Grenzregionen Angst haben, wenn die Grenzkontrollen wegfallen. Das war an der deutsch-französischen Grenze nicht anders. Mein Wahlkreis endet an der Stadtgrenze von Straßburg. Und ich habe in Mitte der 90er Jahre die Grenzkontrollen abgeschafft, an den westlichen Grenzen, auch zu Dänemark. Und bei mir hatten in meinem Wahlkreis die Menschen genauso Angst. Die haben gesagt, wenn da jetzt nicht mehr kontrolliert wird, dann kommt das ganze Gesindel über die Grenze. Wobei eine alte Erfahrung ist, von wo immer Sie eine Grenze betrachten, das Gesindel ist immer auf der anderen Seite. Bürgermeister aus Polen beklagt, das ist schon ein paar Monate her, es kämen jetzt immer mehr Deutsche schnell über die Grenze fahren und würden ihren Müll aus der freien Wiese in Polen abladen. Das ist auch Sinn. Auch Sinn. Also wusste ich, dass das so ist. Und trotzdem sage ich Ihnen, ich habe ja vorher schon erwähnt, wir müssen aus der Randlage raus und deswegen müssen Sie vorankommen. Und deswegen war es ja richtig, dass was zum Fall der Mauer und zum Fall des Eisernen Vorhangs geführt hat, hat man in Polen angefangen. In Danzig, Solidarność, mit der Wahl des polnischen Papstes. Hat sich dann fortgesetzt im Ungarn. Das ist gerade 20 Jahre her. Die Grenze aufbauen. Die Bilder kann man noch erinnern. Und eine Tschechien, am Ende auch in der DDR, aber ziemlich am Ende. Und weil die alle zu Europa wollten und nicht mehr geteilt sein wollten, ist diese glückliche Entwicklung zustande gekommen. Und dann wollten die natürlich auch Mitglied der Europäischen Union werden. Die mussten bis 2004 warten, bis sie Mitglied werden konnten, um die Voraussetzungen zu erfüllen. Das war höchste Zeit, dass das da noch war. Und dann waren sie in der Europäischen Union und durften, uns wurde immer noch an der Grenze kontrolliert. Wenn sie als Pole oder als Ungar am Flugplatz in Brüssel ankamen oder in London, dann kamen die Schilder, da stand EU-Passenger in englischer Sprache und Non-EU-Passenger. Und seit die Polen in der EU waren, sind die natürlich zu den Schalter EU-Passenger. Und dann sind sie zurückgewiesen worden, wenn man nicht gesagt hat, nein, du bist nicht in Schengen und du musst weiterhin kontrolliert werden. Dann dürfen nur die aus Schengen durch, die werden nicht kontrolliert. Deswegen war es höchste Zeit, dass wir Ende 2007 gesagt haben, ihr seid keine Europäer zweiter Klasse, ihr gehört dazu. Jetzt müssen wir in der Zusammenarbeit mit der Polizei in Polen und Tschechien eine Menge Arbeit leisten. Die Zusammenarbeit verbessern. Das muss man lernen im Alltag, muss man Sprache lernen. Der deutsch-französischen Grenze klappt es gut, da gibt es noch ein paar Probleme, aber es wird besser. Kommt voran, das ist der einzige Weg. Und dann sage ich was Zweites. Jede Form von organisiertem Verbrechen oder professionellem Verbrechen. Also es gibt auch Straftaten, wo einer im Affekt oder sonst wo einen anderen umbringt oder so, das gibt es auch. Aber die geplanten und zum ständigen Gelderwerb oder die geplanten Verbrechen bandenmäßig begangen, die sind heute alle grenzüberschreitend. Der Handtaschendiebstahl ist heute nicht mehr Problem. Natürlich kann es auch noch passieren, dass eine ältere Frau die Handtasche weggerissen hat. Aber die viel größere Problematik ist die Internetkriminalität. Dass ihre Bankkonten geplündert werden, dass über die Kreditkarten verfügt wird. Wenn sie am Bankautomaten Geld abheben, was man ja kann, machen kann, wenn welche drauf ist. Ne?
Wunderbar.
Gucken Sie ein bisschen, was in der Umgebung steht. Wenn einer in nicht groß zu großer Distanz ist und hat ein entsprechendes Gerät, kann man bei Ihnen den Vorgang, wenn Sie ihre Bankdaten und ihre PIN eintippen, kann man sie mitlesen und dann kann man hinter Ihrer Bankkonto räumen. Das wird organisiert gemacht weltweit. Die Banden sitzen in Westafrika und ich weiß nicht wo. und Kaiser. Und die Schäden sind heute schon in dreistelliger Millionenhöhe in Deutschland. Das können wir nur gemeinsam bekämpfen. Das kann man gar nicht mehr innerhalb der Grenze unseres Landes bekämpfen. Übrigens bei der Gelegenheit auch, bitte gucken Sie alle Woche mal Ihre Kontoauszüge an. Weil ja, aber wird immer traurig, wenn man Kontoauszüge an ist, das weiß ich auch. Abgesehen davon, nein, ich will es noch sagen. Die Banken und Sparkassen garantieren, dass sie jede Verfügung über ihr Konto, auf ihrem Konto, innerhalb von 6 Wochen rückgängig machen. Also wenn sie innerhalb von 1-2 Wochen merken, dass da was stattgefunden hat, was nicht ist, und rufen an, kriegen sie das Geld zurück.
Oh.
Ja, ist so.
Ja,
unbefugte Verfügungen garantieren Banken und Sparkassen. Ja. Aber sie müssen. Also, ja, ich sage Ihnen Folgendes, morgens abzukürzen. Wenn Sie wirklich die konkrete Erfahrung machen, schicken Sie mir den Vorgang, schreiben Sie an mich persönlich und schicken Sie mir genau, was es war, und dann gehe ich dem nach, um Ihnen zu helfen, damit Sie sehen, Sie konnten mir. Aber jetzt wieder zurück. Also brauchen wir eine andere Form von internationaler Zusammenarbeit, um die Aufgabe Sicherheit zu gewährleisten zu erfüllen. Natürlich glauben die Menschen an der polnischen Grenze, es würden da mehr Autos gestohlen, weil die Grenze offen ist. Aber in Hamburg werden auch Autos gestohlen. Und wenn sie gestohlen sind, sind sie schnell im Ausland, weil wenn man sie im Internet setzt. In Baden-Württemberg hatten wir vor 2 Jahren die Situation, da hat eine Bande regelmäßig Reisebusse geklaut. Und die waren bitte schnell im Ausland. Ja, genau. Alles organisierte Kriminalität. Und deswegen sage ich, wir müssen diese Zusammenarbeit in Europa und darüber hinaus so organisieren, auch die entsprechenden Datenbestände austauschen und Informationen. Weil wir sonst die Aufgabe der Sicherheitsgewährleistung im Zeitalter von Globalisierung und Internet und moderner Kommunikation nicht mehr erfüllen. Aber natürlich werden wir von Problemen in anderen Teilen auch der Welt auch sicherheitsmäßig betroffen. Und meine Damen und Herren, da kann man nur auch drüber reden, wahrscheinlich sterben viel mehr Menschen im Straßenverkehr als durch Terrorismus. Trotzdem, der Terrorismus, der internationale, zielt auf die Destabilisierung unserer freiheitlichen Ordnung. Da gibt es das Al-Qaida-Netzwerk, dem passt die ganze Richtung, wie sich die moderne Welt entwickelt, nicht. Und offenbar passt ihm besonders nicht, dass die arabische Welt davon auch beeinflusst wird.
Kam aus Hamburg, ne?
Ja gut, dafür kann ja Hamburg nicht.
Es zeigt nur,
wie wir global verflochten sind. Jetzt wollte ich auf den Zusammenhang aufmerksam machen, der unser Problem ist.
Können Sie doch endlich mal auf.
Diese Menschen wollen, die diese Ziele haben, die wollen nun mit Mitteln des Terrors diesen Krieg gegen die moderne Welt führen. Und Terror heißt, man schüchtert die Gesellschaft ein, indem man Angst macht. Dazu braucht man übrigens die Verbreitung über die Medien. Wenn über einen Terroranschlag nicht berichtet würde, wäre er völlig sinnlos. Da würde gerade die paar Leute umbringen, die er umbringen. Das ist richtig. Und deswegen, was machen die? Und das müssen wir ja zu unserer Schande gestehen. Wenn Hutus und Tutsis in Ruanda, Burundi, im Osten des Kongos umgebracht werden oder sich gegenseitig umbringen, dann steht es auch mal in der Zeitung. Dann kommt es vielleicht auch mal im Fernsehen. Aber meine Damen und Herren, wenn wir ehrlich sind, es regt uns auch nicht ganz so arg auf. Darauf muss man nicht stolz sein, aber es ist so. Und die Terroristen wissen es auch. Wenn aber Deutsche, Europäer, Amerikaner Opfer von Anschlägen werden, dann steht es tagelang in allen Zeitungen, in allen Fernsehprogrammen rund um die Welt die Hauptnachricht. Deswegen haben die beispielsweise diese Terroristen aus Pakistan, die in Indien, in Bombay, im Dezember letzten Jahres in diesem Hotel diesen schlimmen Anschlag gemacht haben, die haben sehr bewusst, die indische Regierung hat mich gebeten, um die Zusammenarbeit zu besprechen, nach Delhi zu kommen. Wir haben das sehr intensiv besprochen. Die haben ganz bewusst ein Hotel ausgesucht, in dem viele Touristen aus Europa und Amerika waren, weil sie davon sich den maximalen Effekt auf die Weltöffentlichkeit und die Medien versprochen haben. Und das, meine Damen und Herren, ist der Zusammenhang, warum wir im Fokus dieses internationalen Terrorismus auch sind. Und dafür müssen wir Sicherheit gewährleisten. Es tut mir leid, ist auch Globalisierung. Und dazu müssen wir Informationen haben. Dazu müssen wir zusammenarbeiten. Und dann muss man natürlich die Verbrecher und diese Art von Verbrechern, die organisierte Kriminalität auch, die nutzen alle modernen technischen Entwicklungen. Und deswegen muss unsere Polizei in der Lage sein, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten. Die Polizei läuft immer ein bisschen hinter den Verbrechern hinten rein. Das war so in der Menschheitsgeschichte. Aber sie muss eine Chance haben, die Aufgabe zu erfüllen. Es ist ja übrigens so, vielleicht darf ich es auch mal sagen, Grundrechte werden durch den Staat geschützt, aber natürlich sind Grundrechte immer so, dass sie nicht absolut gelten, sondern dass der Gesetzgeber bestimmt, wo die Schranken und die Grenzen sind. Das muss er auch. Wir müssen ja zum Beispiel regeln, ob und wann und wo geraucht werden darf und wo nicht, weil die einen wollen rauchen und die anderen wollen vom Rauchen nicht belästigt werden. Also muss die Mehrheit, der Gesetzgeber, das ist die Demokratie, entscheiden, wann und wie und wo. Und so ist es mit den Grundrechten. Die werden geschützt durch den Staat, aber natürlich muss der Staat auch notfalls eine Hausdurchsuchung machen können. Und es ist ein schwerer Eingriff ins Grundrecht der Wohnung. Wenn der, aber da muss im Gesetz die Voraussetzung genau bestimmt sein. Und dann muss der Richter prüfen, sind die Voraussetzungen des Gesetzes gegeben und dann erlässt er einen Hausdurchsuchungsbefehl, dann findet die Hausdurchsuchung statt. Man kann auch verhaftet werden, aber da braucht man Haftbefehl und die gesetzlichen Voraussetzungen müssen vom Richter feststehen. Man kann auch, die Polizei kann auch ein Telefon abhören. Aber natürlich muss eine unabhängige Instanz die Voraussetzungen geprüft haben und muss es anordnen, dass es erlaubt ist. Soweit hat niemand aufgeregt. Kommt noch eine kleine Feinheit dazu zum BKA-Gesetz, aber man, damit man mal so die Erregungsprozesse nachvollziehen kann, wie soll man erklären? Bisher, bis zur Änderung des Grundgesetzes 2006, Föderalismusreform 1, war die polizeiliche Gefahrenabwehr ausschließlich Sache der Länderpolizei. Mit der kleinen Ausnahme, um es ganz korrekt zu sagen, die Aufgabe der Grenzpolizei, Kontrolle an der Grenze, und die Aufgabe der Bahnpolizei ist Sache der Bundespolizei. Aber das Bundeskriminalamt ist zwar eine Behörde, die den Ländern hilft und Experten zur Verfügung steht und internationale Kontakte austauscht und Ermittlungen und Analysen anstellt und auch Ermittlungen übernimmt, wenn sie besonders schwierig und anspruchsvoll sind, aber dann hat die Staatsanwaltschaft die Verfahrensleitung. Aber es hat keine Gefahrenabwehrbefugnis gehabt, ausschließlich die Länderpolizei. Und dann hat der Verfassungsgesetzgeber richtigerweise, übrigens auf Vorschlag der rot-grünen Bundesregierung, das war schon aus der vergangenen Legislaturperiode, gesagt, für die Abwehr der Gefahren aus dem internationalen Terrorismus. Weil die sind immer länderübergreifend. Und weil die sind immer international. Da ist das Bundeskriminalamt sowieso immer auch beteiligt, dann soll auch das Bundeskriminalamt neben den Länderpolizeien eine Gefahrenabwehrbefugnis bekommen. Das hat der Verfassungsgesetzgeber mit übergroßer Mehrheit Bundesrat 2006 beschlossen. Und nun muss, weil jede Polizei, von Bund und Länder wie alle anderen, nur tätig werden im Rahmen dessen, was sie gesetzlich geregelt ist und dürfen, musste das Bundeskriminalamt dieselben polizeilichen Befugnisse bekommen, die bisher die Landespolizeien hatten. Die Hamburger, die Baden-Württembergische, die Schleswig-Holstein, die Bayerische, aber eben nicht das Bundeskriminalamt, weil sie die Aufgabe bisher nicht hatten. Das ist die Geschichte des BKA-Gesetzes. Also haben wir dem BKA die Befugnisse zur Wahrnehmung dieser neuen Aufgabe gegeben, die alle Länderpolizeien haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und daraus ist die Erregung entstanden. Und manche Helden haben gesagt, jetzt schafft man eine Superbehörde. Und alles wäre ja gesagt, ja, wir setzen nur um, was der Verfassungsgesetzgeber bestimmt. Dann kam eine zweite Geschichte hinzu. Das ist das Thema Online. Ich sagte schon, der Staat hat immer schon in grundrechtlich geschützte Bereiche unter engen Voraussetzungen auch eingesetzt. Und wenn Sie einen Anschlag verhindern wollen, können Sie es nur, wenn Sie vorher was wissen. Also benötigen Sie die Information. Zumal die normale Abschreckung, so im normalen Strafrecht, da haben wir ja das Prinzip, naja, weil jeder weiß, wenn er was fixiert, wenn er bestraft, dann ist das besser bleiben. Was funktioniert oder auch nicht. Gegen Selbstmordattentäter hilft die Abschreckung nicht. Was wollen Sie einen erfolgreichen Selbstmordattentäter noch strafrechtlich verfolgen? Das geht gar nicht. Ich habe das Strafgesetz, man muss, wenn er tot ist, durch das Verfahren eingestellt werden. Den können Sie aber nicht abschrecken. Also deswegen haben wir auch gesagt, Gefahrenabwehr, Prävention. Und da hat man gesagt, ja, da muss man wissen, was sie planen. Verfolgen Sie bitte den Sauerland-Prozess zurzeit in Düsseldorf. Da haben wir Riesenschwein gehabt. Da haben wir die ersten Hinweise von amerikanischen Nachrichtendienst bekommen. Dann haben wir die Leute beobachtet, auch mit akustischer Wohnraumüberwachung, natürlich durch Richter angeordnet, alles klar. Auch Telefon abgehört, alles klar. Aber dann haben uns die Experten von Bund und Ländern gesagt, Herr Minister, wir haben Glück gehabt. Die kommunizieren inzwischen immer weniger mit Telefon wie bisher. Und auch nicht mehr mit Handy, obwohl sie mit Prepaid-Karten und so da auch schon mit neuer Verschlüsselungstechnologie. Aber die neue Form der Verabredung ist das Internet. Und zwar auch nicht, indem man E-Mail schickt. Ist auch schon wieder mega alt. Oder SMS. Sondern indem die miteinander das Passwort verabreden. Und dann hat ja jeder, sie haben ja ihre Ordner nicht mehr auf ihrem Laptop, sondern mehr und mehr sind ja die Ordner, auf die sie zugreifen, wenn sie mit dem Laptop arbeiten, auf irgendeinem zentralen Server, der steht in den Antillen oder sonst wo. Sie wissen es im Zweifel nicht. Und wenn sie nun dasselbe Passwort haben, also wenn der Jürgen Klinke und ich uns verabreden wollen, dann treffen wir uns heute Abend um 19:30 Uhr, dann könnten wir das auch so machen, dass Sie mir das Passwort von Ihrem Ordner geben und ich gucke dann und Sie schreiben da rein am Mittwoch um 19:30 Uhr. Und dann hat gar nichts stattgefunden. Und deswegen haben Sie gesagt, wir müssen so machen, die das inzwischen. Ich sage Ihnen was anderes, damit Sie nicht glauben, das seien harmlose Leute. Die haben ja Drohbotschaften gegen Deutschland. Auch mit Hinweis darauf vor der Bundestagswahl, weil in Spanien hat es ja angeblich auch funktioniert. Muss ich doch ernst nehmen, keine Zahlen sind Spinner. Dann haben wir eine Botschaft, eine Videobotschaft, die habe ich mir mal angeschaut, eine halbe Stunde lang. Das war einer, der war in Deutschland aufgewachsen. Ist dann zum Islam konvertiert und hat irgendwann beschlossen, er zieht in den Dschihad. Und dann ist er nach Afghanistan und hat beschlossen, er macht einen Selbstmordattentat, damit er auch der Dschihad erfolgreich beendet, gegen ein amerikanisches Camp in Afghanistan. Und die Botschaft, der Videofilm endete mit dem Anschlag, den er durchgeführt hat und wurde. Und er hat eine halbe Stunde lang erklärt, was er macht, wie er begeistert ist, wie das toll ist, weil es die Erfüllung ist. Und dann hat er zum auch gesagt, was man bei der Herstellung des Sprengsatzes an Fehlern vermeiden muss. Und da hat uns schon fast die Sprache verschlagen. Der hat genau erklärt, was bei den Kofferbomben, die 2006 zum Glück in Deutschland nicht funktioniert hat, weil die einen kleinen Fehler gemacht haben. Was die für einen kleinen Fehler gemacht haben, dass man den vermeiden muss, damit die Bombe auch explodiert. Das heißt, die beobachten ganz genau und sagen, das ist eine Handlungsanweisung. So. Und da die sich nun im Internet verabreden, wenn ich so Anhaltspunkte habe, wie beim Sauerlandfall, dann muss es eine Möglichkeit geben, dass notfalls diejenigen, die die Aufgabe haben, solche Anschläge zu verhindern, beim Richter beantragen können, unter engen Voraussetzungen, die im Gesetz gibt, muss er auch in diese Kommunikation Einfluss nehmen. Und wer das nicht mag, der macht uns wehrlos gegen die Bedrohung des internationalen Terrorismus.
Darf ich noch einen Einwand machen für die
Einfache Frage gewesen.
Also der Bürger wird einer nie gekonnten Kontrolle unterworfen. Oh. In dem Fall, den Sie geschildert haben.
Ich habe nichts dagegen. Ich habe ein reines Gewissen.
Lassen Sie ihn doch nicht. Ich habe Ihnen erlaubt, er darf einen Einwand machen. Lassen Sie ihn bitte machen.
Herr Dr. Schäuble, ich gebe Ihnen ja in diesem Fall Terrorismus vollkommen recht. Und keine Kontrolle zum Beispiel. In St. Pauli darf kein
bitte machen Sie einen Einwand. Sie werden nicht so gut vielleicht dahin gehört, weil ich habe ein Mikrofon, Sie haben keins. Aber ich will darauf eingehen. Also wir fangen an, Sie sagen, Terrorismus ist okay,
ja.
Aber das Verbot von Alkohol, wir haben gerade in Freiburg, ich bin in Freiburg geboren, also nicht mehr Freiburg, sondern meine Heimat, existenzfrei in Stadt Freiburg, mit einem übrigens ein Oberbürgermeister von den Grünen, also von der Koalitionspartner, ne? Weil sie immer in bestimmten Stadtteilen nachts unglaubliche Randalierereien hatten. Und die Leute waren immer besoffen. Und wenn sie besoffen sind, randalieren sie. Dann hat irgendwann der Stadtrat in Freiburg, nicht die Bundesregierung, nicht die Landesregierung, der Stadtrat in Freiburg beschlossen, für diese Stadtteile, wo es da immer Randale gibt, wo sich die Anwohner furchtbar beschwert haben, wo es morgens immer aussah, als wären die Vandalen durchgezogen, weil die so besoffen waren. Ich weiß nicht, wie es auf St. Pauli ist, aber in Freiburg war es so. Da haben die das Verbot erlassen. Und jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg gesagt, das können normalerweise, man braucht die gesetzliche Grundlage, so einfach können wir das nicht verbieten. Jetzt muss der Landtag von Baden-Württemberg ein Gesetz schaffen, weil auch dieses Polizei-Landessache ist. Aber ich finde es richtig, schauen Sie, in Berlin haben wir die Situation, mit, es wird nahezu und in Hamburg zum Teil auch, dass fast täglich Autos abgefackelt werden. Dass mindestens einmal in der Woche in irgendwelche Wohnungen Brandsätze geschmissen werden. Da heißt man, das kenne ich schon aus den 70er Jahren, das ist ja nur Gewalt gegen Sachen. So hat es mal angefangen, das wollen wir nicht wieder und deswegen muss man es bekämpfen. Dann haben wir in Berlin zum 1. Mai immer die unglaubliche Randale, wo es bürgerkriegsähnliche Zustände gibt. Also da beneide ich noch nicht mal den Berliner Innensenator. Der Berliner Innensenator hat in diesem Jahr, wollte sagen, nee, ist alles gut und das ist lange nicht mehr so schlimm. Und dann haben wir Journalisten eingeladen, hat sie mit denen in den Straßencafé in Kreuzberg sitzen, ein paar Tage vor dem 1. Mai, um denen zu zeigen, wie sicher Kreuzberg ist. Der hat noch nicht einmal, seit das Bier war, noch nicht, das er bestellt hat, noch nicht vom Kellner gebracht, haben ihm seine Personenschützer gesagt, Herr Senator, da kommen gerade ein paar Rabauken, wir haben nicht genügend Kräfte, um sie zu schützen. Dann hat er ziemlich schnell sein Bier stehen lassen, ist davon gerannt. Und das ist meine Vorstellung von innerer Sicherheit in diesem Land. Ein Innensenator muss auch sein Bier trinken können, wenn er will. Dieses Entscheiden wird wiederum in unserer Ordnung des Föderalismus richtigerweise nicht zentral in Deutschland. Deswegen hat der Bund damit gar nichts zu tun. Sondern das ist in Freiburg, in manchen Stadtteilen, in Herborn oder Gütersaal, brauchen Sie das nicht. Also ich muss Ihnen jetzt Freiburg nicht den Stadtteil nennen. In Hamburg brauchen Sie es auch nicht überall, aber vielleicht brauchen Sie es in St. Pauli. Meine jüngste Tochter sagt aber, sie sagt, das ist toll, die lebt auf der Sternschanze und das ist toll da. Nicht, ja, Junge? Ja, klar. Ist ja in Ordnung. Deswegen sollen die vor Ort Verantwortlichen die Möglichkeit haben, wenn es die Mehrheit entscheidet, der Gemeinderat, ja Demokratie, die Mehrheit entscheidet, ob man Randale macht oder wie man es machen kann. Und das finde ich richtig. So ist es übrigens mit den Videokameras. Ich habe immer Forderungen, bei der Bundesbahn mehr Videokameras einzusetzen. Vor allem in den Zügen. Da habe ich nicht die genügend Mittel, ich kann nicht in jedem Wagen eine Kamera machen, aber die Leute hätten es gern, weil sie sich ganz sicher können. Ansonsten, Videokameras entscheidet die Gemeinde oder das Land, nämlich der zuständig ist. Und auch der Einsatz von Videokameras, den kann man nicht überall in Deutschland einheitlich regeln, sondern es hängt von der Situation ab. Wie haben wir denn mit den Videokameras mal angefangen in Deutschland? Angefangen haben wir vor 20, 30 Jahren, als reihenweise Banküberfälle in kleinen Filialen stattgefunden haben und die gerade anwesenden Kunden als Geiseln genommen worden sind. Die Leute haben sich nicht mehr getraut, in die Filiale der Sparkasse oder der Volksbank zu gehen, um ihr Geld abzunehmen und Überweisungsformulare hinzubringen. Dann hat man Kameras eingeführt und die Täter wussten, sie werden auf der Kamera festgehalten und sie werden geschnappt und jetzt fühlen sich die Leute wieder sicher, wenn sie in die Bankfiliale gehen. Dann haben wir in den Kaufhäusern Kameras eingeführt. Das waren die Kaufhäuser. Das macht nicht der Staat, das regelt er nicht. Aber in den Kaufhäusern ist so geklaut worden und die rechnen das ja, das ist Schwund, es geht in die Preise an, aber gesagt, da muss man ein bisschen was machen, weil man nicht mehr so viel Personal um alles zu verwahren. Also ein Stück weit nützen wir Technik, aber das entscheidet nicht der Bund, sondern es wird angepasst, Lage angepasst. Und am Ende, wenn es von den Kommunen entschieden wird, entscheiden diejenigen, die von der Bevölkerung in Hamburg oder in der Gemeinde Gengenbach, meine Heimatgemeinde, gewählt sind und die haben auch das Recht, das zu entscheiden. So oder so und die sollen es richtig machen. Jeder muss seine Verantwortung wahrnehmen. Ich habe ja vorher schon gesagt, das müssen Sie fragen, schauen Sie, die Kofferbombenattentäter haben wir übrigens geschnappt. weil wir auf der Videoaufzeichnung an dem Bahnhof tatsächlich sie erkennen konnten. Und der ältere Herr, der Anfang 2007 in München fast zu Tode geprügelt wurde, da aber die Täter auch nur erwischt, weil es die Kamera kam. Und jetzt reden Sie mal über die Rechte dieses Herrn. Und er sagt natürlich, auch ältere Menschen wollen nicht zusammengeschlagen werden. So wie es ja überhaupt so ist. Ich hatte die Debatte nach Winnenden, diesem Amoklauf in Baden-Württemberg, wo da ein verrückter Schüler, der durchzudrehen hat, wollte nicht so lang machen. Da haben wir alle gesagt, wissen Sie, ich habe natürlich meine Pistole im Nachttisch. Bei uns ist ein paar Mal schon im Stadtteil eingebrochen worden und ich habe eine Pistole im Nachttisch. Dann habe ich gesagt, Verehrter, das geht nicht, das ist verboten und es ist zu Recht verboten. Wir wollen nicht Faustrecht. Wissen Sie, wenn jeder sich notfalls mit Waffengewalt selber schützt, dann ist der Rechtsstaat nicht mehr. Dann geht das Faustrecht, der Stärkere schützt sich und was machen die Schwächeren, die Älteren, die Behinderten? Rechts und Rechtsstaat ist die Garantie für die sozial Schwachen. Rechts schützt den Schwachen. Und da habe ich noch einen Punkt, der hat auch mit Globalisierung zu tun. Ansprechen. Wenn man es wieder und wieder auch die Zusammenhänge zeigen muss. Die Welt der Globalisierung heißt, die Menschen reisen und bewegen sich in viel mehr, viel stärker als früher. Deutsche leben in allen Teilen der Welt und immer mehr Menschen aus allen Teilen der Welt leben auch in Deutschland. Darüber hinaus führt das Gefälle von Armut an Lebensumständen, was war das denn, es gibt 7 Milliarden Menschen. Und diese 7 Milliarden Menschen, so arm, so trostlos arm sind die allermeisten, sehen über Fernsehen oder Internet, wie man in Amerika oder Europa lebt und die sind beschissen, wie sie leben. Kann man auch verstehen. Deswegen haben wir heute 200 Millionen Migranten weltweit. 200 Millionen. Ein Drittel davon sind übrigens in Deutschland. Deswegen brauchen wir eine gemeinsame Politik zur Kontrolle von Außengrenzen und zur Steuerung von Migration. Wir haben im Moment nicht viel Migranten, die nach Deutschland kommen. Das ist auch der Vorteil da. Aber ein Vorteil, wir liegen in der Mitte Europas. Andere haben mehr Probleme. Die Italiener, die Spanier und so. Ja, muss man auch solidarisch sein. Aber wir hatten auch Probleme. Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien sind nach Deutschland gekommen. Auch das ist wahr. Aber es ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, bei uns leben viel mehr Menschen aus allen Teilen der Welt, deren Eltern und Großeltern irgendwann mal gekommen sind. Das war schon, ich habe vorher gerade erzählt, ich habe vor kurzem gestern die Regierungserklärung von Konrad Adenauer nachgelesen. Damals war schon das Thema der Vertreibung. Ich weiß in meiner Kindheit, im Schwarzwald in der Kleinstadt, war Flüchtling nicht so eine Ehrenbezeichnung, sondern hat man gesagt, das sind Flüchtlinge. Ja, so, ja. Es war so. Das haben wir gut bewältigt, meine Damen und Herren, ohne die Vertriebenen hätten wir das Wirtschaftswunder in Deutschland gar nicht geschafft. Wir haben ja zum Aufbau entscheidend beigetragen, das muss man sagen. Wir haben trotzdem als das Wirtschaftswunder Beine gehabt. In den 50er Jahren hat man trotzdem nicht genügend Arbeitsplätze. Weil der Hitler durch Krieg und Gefangenschaft und alles so vielen Männern das Leben gekostet hat, dass sie zu leben steht übrigens auch schon in der ersten Regierungserklärung von Konrad Adenauer das Problem, dass so viele Frauen keinen Mann finden können, weil die Hälfte der Männer alt waren. Ja, so war das. Dann haben wir also Arbeitskräfte angeworben. Aus Spanien, Italien, Portugal, Jugoslawien und der Türkei. Ja, in der Reihenfolge. Und die sind gekommen, die haben sich gar nicht viel gedacht und waren hier und sind geblieben. Und dann haben sie geheiratet oder ihre Frau nachziehen lassen, haben Kinder bekommen und leben in der dritten Generation. So, die sind hier, die gehören zu uns. Und deswegen hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung am Anfang der Legislaturperiode die Bekämpfung von Defiziten in der Integration. Und gerade bei Menschen in der zweiten und dritten Generation, das sind die Leute, die hierher kommen. Lange Zeit haben ja manche in der CDU gesagt, weil wir solche Probleme haben, darf keiner mehr nach Deutschland kommen. Wir haben gesagt, liebe Leute, die sind da und die werden geboren hier. Die werden hier geboren und deswegen nimmt die Zahl zu. Aber deswegen müssen wir die Integrationsdefizite bekämpfen, denn wir wollen, dass alle hier leben, mit uns zusammen friedlich leben und ihren Beitrag einbringen. Und deswegen tun wir das und machen große Anstrengungen. Sagen, wir wollen miteinander, jeder ist willkommen. Wir haben auch eine Partner, wir leben auch zusammen. Wir brauchen doch, jeder ist auch noch was gebraucht. aber natürlich wollen wir miteinander leben. Deswegen sagen wir, wenn wir miteinander leben, müssen wir miteinander reden können. Deswegen, da gibt es eine Sprache. In Frankreich reden die alle Französisch, in Polen Polnisch. Und in Deutschland muss man Deutsch reden, sonst können wir nicht miteinander leben, wenn wir jetzt halt miteinander reden können. Das ist richtig. Ja, wie will ich nochmal zusammen dann verstehen? Bitte machen. Sind Sie im Moment wach? Ja, bestimmt. Nein, im Moment. Deswegen fördern wir mit erheblichen Mitteln. Wir haben die, wir geben im Bundeshaushalt ungefähr 170 Millionen jährlich für Sprachkurse aus, damit Menschen, die entweder herkommen oder schon hier sind, Deutsch lernen. Aber wir sagen auch, es ist auch eure Verpflichtung, ich werde vor allem, da war eine Journalistin der türkischen Nachrichten, die haben es sich vorher vorgestellt, hinzuhörigerweise hier, sage ich auch, es müssen, und wir machen spezielle Programme, auch die Eltern der Kinder Deutsch lernen. Ich habe Frauen getroffen, die leben seit 40 Jahren in Deutschland, machen alles und sprechen kein Wort Deutsch. Und dann haben es die Kinder verdammt schwer. Und wenn die Kinder in die Schule kommen und können kein Deutsch, haben sie keine faire Chance. Das schafft vielleicht auch der eine oder andere, aber sie haben nicht so faire Chance. Deswegen hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Bildungsgipfel, von dem ich schon geredet habe, mit dem Ministerpräsidenten auch verabredet. Spätestens 2011 werden alle Kinder, alle in Deutschland, egal wo sie herkommen, im Alter von 4 Jahren getestet, ob sie hinreichend entwickelt sind, dass sie 2 Jahre später in der Schule eine faire Chance haben. Andernfalls bekommen sie dann schon Fördermaßnahmen, damit sie bessere Chancen haben. Wir brauchen sie. Aber natürlich müssen die Eltern auch lernen, denn wenn die Kinder nur Deutsch lernen und zu Hause wird nur Türkisch gesprochen, ist es schwieriger. Und dann haben sie, verstehen die Sachen nicht. Deswegen haben wir jetzt Programme, Mama lernt auch Deutsch. Und die werden auch angenommen. Wir arbeiten daran. Und das ist der richtige Weg. Dann muss man übrigens, dafür muss man auch bei manchen Mitbürgern türkischer Abstammung werben, dass sie es begreifen. Sie sind auch willkommen. Aber willkommen heißt, sie müssen auch mit uns leben. Und das heißt natürlich auch, sie müssen auch mit uns leben wollen. Ich habe in meiner Kleinstadt Gengenbach, von der ich schon erzählt habe, wir haben viele türkische Mitbürger. Glauben Sie gar nicht, dass wir so ein Großstädt sind. Wir hatten früher mal eine große Volksvermögenfabrik und hatten seit den 60er Jahren meine Kinder, die alle erwachsen sind, lange natürlich, hatten in der Schule alle mindestens ein Drittel türkischer Mitschüler. So war das, das ging alles so, Zentrum. Aber wir haben dann gelegentlich 3 Mädchen beobachtet, dass die türkischen Mitschülerinnen nicht mehr zu uns nach Hause kamen, jetzt manche Familien, wenn sie so 10, 11 Jahre alt geworden sind. Weil dann hat plötzlich haben die Eltern gesagt, nee, Herr Lärmst, kriegst du die falsche Einflüsse sondern. Dann habe ich mal mit Fehlern geredet. Das können Sie machen. Ich muss Ihnen sagen, ich schreibe nicht mit Ihnen drüber, auf die Art, wie bei uns die Frauen im Mädchenleben Ihnen gefällt oder nicht. Aber ich sage Ihnen, in Deutschland lebt man so. Und wenn Ihre Tochter hier lebt und leben soll und aufwacht, müssen Sie das akzeptieren, müssen Sie das leben wollen. Wenn Sie das gar nicht wollen, machen Sie einen Fehler, wenn Sie in Deutschland leben. Sie zwingen Sie nicht, Sie sind willkommen, aber Sie müssen dann auch hier leben wollen. Mit uns, Deutschland, und auch so leben wollen. Mir fällt auch nicht ein. Aber man muss es akzeptieren, weil sonst geht es nicht. Und das ist die Integration. Und deswegen habe ich gesagt, aber der Name spricht dafür und wenn Sie sagen, da wollen Sie besonders stolz sein.
Also zunächst einmal
nichts Besonderes.
Nein, ist unmöglich. Ich würde gerne folgendes beitragen, also sagen, ja, Integration, soziale Sache. Ganz wichtig, ich habe gemerkt, dass es ein neues Jugendgebiet seit ungefähr einem Jahr. Und ich habe gemerkt, da fehlt auch eine gewisse Akzeptanz.
Ja.
Diese Akzeptanz, da ich jetzt hier im Ratschäden Land bin, würde ich gerne einfach mal in den Raum werfen. Ich glaube, von Seiten, ich glaube, hier von vielen EU-Mitgliedern, auch als Familienmitglied, ich, vielleicht auch andere Mitbürger mit verschiedenen Herkunftsgründen, auch akzeptiert werden. Das wollte ich gerne mal in den Raum werfen.
Wunderbar, dass Sie das sagen. Danke Ihnen sehr.
Ich habe ihn wirklich gut nicht auf Rekation, wir sind immer die Sohne.
Natürlich ist es in allen Parteien.
Nee, dann nehme ich den Herrn, die sich.
Und trotzdem, meine Damen und Herren, ist es auch wahr, dass es in unserer Bevölkerung auch noch viele Abwehrreaktionen dagegen gibt. Das müssen wir abbauen. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie aufdrehen. Zeigen und sagen, guck mal, so ist das. Ich ermutige immer, Mitbürger türkischer und sonstiger Abstammung, mit und ohne Migrationshintergrund, zeigt euch und sagt, macht mit, geht in die Vereine, geht zur Feuerwehr, zum Roten Kreuz, wo immer in die Partei, macht mit. Zeigt und sagt, das ist was ganz Selbstverständliches, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber
soll ich sonst versuchen, mal von dieser Seite zu hören? Okay.
Und jetzt wollte ich noch ein spezifisches Problem ansprechen. Es ist nur ein Teilaspekt des Problems, aber es gehört auch dazu. Wir haben inzwischen in Deutschland ungefähr 4,2 Millionen Menschen, die der islamischen Religion zugehören. Nein, Herr Zung, wir haben gerade, wir hatten, muss ich gedacht, es seien weniger nach den Statistiken des Ausländerzentralregisters. Dann haben wir eine breit angelegte wissenschaftliche Untersuchung gemacht. Übrigens im Auftrag der Islamkonferenz, der dagegen 4,2 Millionen. Aber da schreibt man etwas, das ist ja gar nicht. Diese Menschen sagen nun, ich wollte gerade erklären, diese Menschen, deswegen habe ich gesagt, der Islam ist auch ein Teil unserer Werte. Und wir müssen damit vernünftig umgehen. Das weiß ich, dass es wiederum auf solche Reaktionen bei manchen Schritten hat, um zwei Seiten. Einmal müssen wir Muslimen oder Migranten sagen, komm, mach mit, haltet euch auch an die Art zu leben, engagiert euch, wir haben Deutsch und so weiter, haltet euch an die Regeln, versteht, übrigens, um das auch zu sagen, das ist nicht eine Erfindung des Islam, dass man Religion so übertreiben kann, dass es zum Fundamentalismus wird und dann das Leben gewinnt. Das ist auch eine Frage. Aber heute ist auch eine Gefahr im Islam, da muss man gegenwirken. Und das ist das größte Interesse der Muslime selber. Die meisten wollen das, genau wie die Friedlichen und wie alle anderen auch. Aber man muss es sagen. Dann gibt es andere, es gibt in dem nicht-islamischen Teil der Bevölkerung oder in dem Teil, der nicht Migrationshintergrund hat oder nicht so erkennbar noch aus der Familiengeschichte lebt, gibt es natürlich so Reaktionen gegen Fremdheit und das macht Menschen noch vor. Und es gibt auch Erscheinungen in großstädtischen Ballungszentren, über die man sich Sorgen machen kann. Wir haben es gerade beim Alkohol, das ist nicht ein Problem bei Türken, aber es gibt schon, also wir müssen schon die Ordnung und die Sicherheit durchsetzen, deswegen verbietet sich. Wenn die Menschen Angst haben, sie würden bedroht, dann gibt es keine Toleranz. Deswegen ist die Sicherheit auch eine Voraussetzung dafür, dass Integration Toleranz gewinnt. Aber natürlich müssen wir, damit die Menschen, die von anderswoher kommen sind, die kommen ja zum Teil nicht aus Istanbul oder Ankara. Dort ist die Türkei viel moderner, als sie in manchen türkischen Wohnvierteln in Großstädten aufgehen. So, die kommen aus dem ländlichen Teil der Türkei. Und denen muss man helfen, sie hier woheim zu werden. Deswegen muss man sagen, ihr seid gekommen, komm, ihr seid genauso. Ihr könnt genauso dazu. Wir helfen euch, aber bitte haltet euch an die Gesetze, nicht so. Und nehmt auch ein bisschen Rücksicht auf andere, auch das gehört dazu. Und dann können wir voneinander lernen und dann geht's. Und je besser es gelingt, und da gibt es Probleme. Um die Frage wahrscheinlich schon vorwegzunehmen, geht man. Nicht Gott an, umso besser, muss man die Sicherheit gewährleisten. Eine Bevölkerung, die sich nicht sicher fühlt, ist zur Toleranz nicht fähig. Das ist eine ganz alte Erfahrung. Deswegen Freiheitsrechte, Toleranz, auch gegenüber Migranten. Also, dass es gelingt, in dieser Welt, in dieser modernen Welt des Jahres 2009 und bis 2010, folgen wir mal Politik und weiter, müssen wir diese Voraussetzungen bringen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, wir wollen jetzt rein, dann höre ich auf. Dann geht es um die Frage, wie hält man eine freiheitliche Gesellschaft zusammen? Das ist eine ureigene Frage. Nicht alleine durch Regeln und Gesetze. Die braucht man, die müssen durchgesetzt werden. Durch Vertrauen. Und dadurch, dass die Menschen auch von sich aus in der Mehrzahl der Fälle sich so verhalten, dass man damit gut leben kann. Das nennt man Werte. Die müssen gelebt werden. Da müssen wir übrigens Menschen, die eine vorbildliche, die mehr Möglichkeiten haben und dann etwas stärker wahrgenommen werden, wissen sie, müssen sich auch diese vorbildlich verhalten. Dieses hat wohl bei einem Teil der Manager in Deutschland in den letzten Jahren überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, dadurch ist übrigens die soziale Marktwirtschaft mehr geschädigt worden in ihrer Akzeptanz bei den Menschen, als durch alles andere. Auch das muss man sagen. Und hier muss man ein bisschen reden. Asiatischer Kaufmann war. Das sind Dinge, die man nicht tut. Egal, wie die Geräte sind oder nicht. Das ist schon wichtig. Wenn alles nur gelesen wird und wenn man gegen jedes Gesetz so gut wie möglich verstößt und noch mehr Vorteile mal gibt. Also Werte sind die Voraussetzung dafür, dass eine Freiheitsordnung nachhaltig funktioniert. Und meine Damen und Herren, jetzt kommt wieder ein Punkt, wo wir uns von unseren Mitbewerbern oder Konkurrenten von der Linken unterscheiden. Wir sagen, Werte muss man auch vermitteln. Man kann sie nicht erzwingen. Aber man kann zum Beispiel in der Schule auch für Werte plädieren, deswegen gehört auch Erziehung zur schulischen Ausbildung. Man kann sie vorlegen. Und man kann Institutionen fördern und stärken, die Werte vermitteln. Und die wichtigste Institution, die Werte vermittelt und Solidarität und Verantwortung gegenseitig für andere auch und nicht nur diesen linken Egoismus, wo man die Grundlage diskutiert gewesen ist, ist die Familie. Deswegen sagen wir Christdemokraten, wir sind nicht altmodisch, sondern wir sagen, eine freiheitliche Gesellschaft lebt von Voraussetzungen, die sie selber gar nicht schaffen kann. Deswegen braucht die Institution, die diese Voraussetzungen hält und pflegt. Und nun ist natürlich, lebt man Familie nicht mehr so, wie man sie vor 50 Jahren gelebt hat, oder im letzten Jahrhundert oder im vorletzten Jahrhundert. Die Anforderungen an junge Menschen, was Mobilität, was Qualifikationen, Berufsleben anderes sind heute viel schwieriger. Jede Umfrage sagt, dass die Jungen genauso wie ihre Eltern und Großeltern als Lebensziel angehen, verlässliche Bindungen, Kinder und. Aber sie haben es wahnsinnig schwer, das mit ihren beruflichen Anforderungen und Ausbildungen und all dem und der Mobilität zu verbinden. Deswegen hat die CDU mit Ursula von der Leyen gesagt, wir müssen Familie auch im 21. Jahrhundert ermöglichen. Deswegen mehr vorschulische Ausbildung, bessere Rahmenbedingungen. Nicht um die Familie abzuschaffen, sondern um die Familie zu stärken. Das gilt übrigens nicht nur für die Kinder, sondern gilt zunehmend auch für die ältere Generation. Wir haben ja das Glück, dass die Menschen länger leben dürfen. Aber natürlich wird auch der Pflegebedarf für viele Menschen größer. Das ist auch wahr. Auch dazu brauchen wir die Familie, aber auch da können wir die Familie nicht allein lassen. Deswegen haben wir schon in den 90er Jahren in Heft, nein, in den 80er Jahren schon, die Pflegeversicherung durchgeführt. Nein, 90er Jahren. Jetzt ging genau auseinander. Video, ja, Norbert Blöm. Der wird immer so wegen. Es war richtig und notwendig. Dort, wo die Familie es allein nicht leisten kann, muss man ihr helfen. Wenn wir die Familie allein lassen, können sie nicht schaffen. Wir brauchen aber starke Familien. Deswegen ist das übrigens
falsch. Aber nicht mit Blasen im Arsch.
Und die bezieht sich ein bisschen auf den Schäufel, ich kann nicht sagen. Deswegen lag er daran, ihn zu erklären, wenn wir Zukunft gestalten wollen, müssen wir uns wieder und wieder mit der Frage beschäftigen, dass die Aufgabe überwiegt. Wie können wir Zukunft gestalten unter den Bedingungen des Jahres 2009? Und nicht unter den Bedingungen, wie es vielleicht vor dem Ersten Weltkrieg gewesen ist, oder in den 50er und 60er Jahren. Das ist nicht modern. Deswegen, unsere Vorstellungen sind klar. Es ist auch wahr. So, deswegen machen wir gar nicht so viel Wahlversprechen. Wir sagen, wir wissen gar nicht genau. Wir wissen, wie wir den Rahmen sitzen müssen und so weiter. Dann wird es in Freiheit von den Menschen wahrgenommen. Aber was wir wissen ist, wenn wir so Regelungen und staatliche Garantien von Sicherheit mit und staatliche Hilfestellung, wo es nicht alleine geht, verbinden mit möglichst viel Freiheit für die Menschen, dann haben wir bessere Voraussetzungen, dass Deutschland auch in den kommenden Jahren eine gute Zukunft hat. Und dafür arbeiten wir. Und dafür wollen wir auch am 27. September das Vertrauen kriegen. Dazu müssen Sie mit der Erststimme den Jürgen Klimm gewählen. Und mit der Zweitstimme. Und lassen Sie sich nichts einreden. Es gibt nur einen Weg. Es sei denn, wir sind im Wahlkreis von Angela Merkel, da kann man mit der Erststimme Angela Merkel wählen. Ansonsten, wer Merkel wählen will, muss mit der Zweitstimme CDU wählen. Bei der CDU. Es gibt keinen anderen Weg. Und meine Damen und Herren, die Wahl ist auch nicht entschieden, weil sie von den Umfragen enttäuscht. Überhaupt nicht. Und es ist auch so, wenn wir nicht eine Mehrheit bekommen, wo wir notfalls mit der SPD alleine werden wir es nicht schaffen, das ist unwahrscheinlich, nicht? Also wenn wir der Mehrheit der CDU sehen, so allein lieber, aber es ist nicht realistisch. Dann sagen wir, wollen wir es mit der SPD machen. Wenn wir dafür keine Mehrheit haben, dann kann Ihnen keiner garantieren, dass das nicht. Und jetzt kann ich sagen, wer will, dass diese erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt in schwierigen Zeiten. Wer will, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt, und dass die CDU nach den Prinzipien, die ich Ihnen in ein paar Beispielen versucht habe zu erläutern, die Zukunft unseres Landes gestaltet und den Menschen Raum gibt, um sich selber einzubringen und die großen Aufgaben zu meistern, die wir haben. Der muss am 27. September wählen gehen. Wer nicht wählt, lässt die anderen entscheiden und stellt die Extremen. Die gehen nicht wählen. Wer links extrem und rechts extrem nicht will, muss wählen gehen. Und wer will, dass die CDU das macht, der muss den Jürgen Tipp mit einer Stimme, mit der zweiten Stimme CDU wählen. Herzlichen Dank.
Bitte etwas lauter.
Also ich kenne nicht eine hauptsächliche Position, wonach die Bundesrepublik einfach irgendein Euro bezahlen wird. In meinem Haushalt kann ich das nicht. Also ich kenne es nicht, ich habe mich ja gefragt, ist es richtig, ich antworte nach deswegen. Und ich kenne auch nicht, was war Ihr zweiter Punkt, die 100 Millionen bei der HSG, ich glaube nicht, wir hatten gerade, ja gerne, ich würde dann auch gerne nachfragen. Ich wollte doch zu der HRE sagen, wir hatten ja gerade eine Untersuchungsausschuss. Da hat ja noch in Form des Untersuchungsausschusses der Deutsche Bankchef Ackermann gesagt, die Bundesregierung habe erst ganz spät an jenem dramatischen Sonntag, wo es um die Frage ging, geht die HRE in Insolvenz oder nicht, erst in der letzten Minute entschieden. Und dann hat die Bundesregierung ja erklärt, in der Tat bis zur letzten Minute verhandelt hat, um das private Bankgewerbe zu einem möglichst großen Beitrag zur Rettung der HRE zu verraten. Denn die haben ja auch vorher von der HRE profitiert und die haben ja auch einen Großteil der Verantwortung an den Scheider der HRE und wir wollten so viel wie möglich vom Steuerzahler abwenden. Aber wir waren in jeder Sekunde klar, wir müssen rechtzeitig Handlungsschaden abwehren und deswegen glaube ich, dieser Fall zeigt, die Bundesregierung hat ihre Verantwortung wahrgenommen. Und der Mehrkampf ist zu nennen. Ich hätte es gerne mitstudiert und wenn Sie mir eine Adresse draufschreiben, gebe ich Ihnen auch Antwort.
So, meine Damen und Herren, jetzt würde ich sagen, Sie hier drei Wortmeldungen, wenn Sie einverstanden sind, arbeiten Sie diese drei Wortmeldungen ab. Und jetzt hat der junge Herr mit dem Pullover und dann der Herr Händel. Bitte schön.
Herr Dr. Schäuble, Sie haben gesprochen über die Präambel im Grundgesetz, wo es da heißt, dass eben das menschliche Leben zu schützen, dass es das menschliche Leben zu schützen gilt. Nun hat die Bundeskanzlerin in der letzten Woche ein IDEA-Interview gegeben, angesprochen auf die Abtreibungen in Deutschland und wurde gefragt, was sie denn machen würde, wenn sie jetzt auch alleine mit der CDU regieren könnte. Daraufhin hat sie geantwortet, wir haben mit der jetzigen Lösung eine tragbare Lösung, beziehungsweise mit dem jetzigen Gesetz eine tragbare Lösung. Frage, ist Mord ein christlicher Wert?
Der Herr dahinter, wir sammeln jetzt bitte. Ja, und das hat der Michael Frank Neusken, verheiratet, habe drei Kinder und sechs Enkelkinder, also nach deutschen Maßstäben so an der asozialen Grenze im Vergleich zu Ausländern. Das war eine Frage, Sie haben mehrmals den Begriff der Föderation erwähnt. Ich
Föderation hat uns ja die Militärregierung Grundgesetz festgeschrieben. Zu dem Zeitpunkt hatte der Inhalt, meine ich, einen ganz anderen Inhalt, als er heute haben müsste. Das ist schon wissen, dass unter Kostengesichtspunkt etwas geschaffen werden würde, was uns davon Kosten entlasten würde. Denn die Föderation in der Struktur ist nicht mehr bezahlbar. Das ist wohl ganz deutlich. Meine zweite Frage ist,
Entschuldigen Sie bitte, es gibt noch eine Frage,
Fragestellerin, das hat der Herr da. Moment. Nichts zur Sache, Herr Dr. Schäuble, soll denn die CDU ihr Wahlziel erreichen? Bleiben Sie Innenminister?
Wenn ich gefragt werde, ja.
Ich kandidiere im Wahlkreis Offenburg, hoffe, dass ich da wieder gewählt werde. Und alles andere ist eine Frage nach der Wahl. Man verteilt das Fell des Bären erst, wenn man ihn erlegt hat. Und alles andere ist falsch. In umgekehrter Reihenfolge mit dem Föderalismus. Es ist nicht die Militärdiktatur gewesen, oder die Militärregierung, die uns darauf drin hat, sondern es war der Parlamentarische Rat, der das in das Grundgesetz hineingeschrieben hat. Und jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Die Mehrheit der Menschen will ihre Länder. Deswegen, natürlich kann man darüber streiten, wäre eine Länderneugliederung unter Kostengesichtspunkt und so nicht ganz vernünftig. Da gibt es, Baden-Württemberg sagt das schon lange, aber die Geschichte geht dann so. Hier hat man, das Grundgesetz schreibt vor, und das finde ich hat einen guten Grund, dass eine Länderneugliederung nur stattfindet, wenn die Mehrheit der betroffenen Bevölkerung zustimmt. Und nun sagt Ihnen jeder Bremer, Sie mögen vielleicht in Deutschland eine Mehrheit von 90% haben für eine Gebietsreform, in der die Selbstständigkeit des Landes Bremen abgeschafft wird, aber in Bremen haben Sie immer eine Mehrheit von 90%, die dagegen ist, die das nicht abschaffen werden. So, dann bin ich der Meinung, müssen wir es respektieren. Ich sage Ihnen eine zweite Geschichte. Ich habe ja den Vertrag zur deutschen Einheit maßgeblich entworfen, gestaltet und auch verhandelt. Und im Jahr 1990 habe ich nun in der Tat gedacht, naja, einen Moment lang habe ich gedacht, naja, wenn wir jetzt ein größeres Deutschland haben, könnten wir vielleicht eine Länderneugliederung machen. Aber immerhin neue Möglichkeiten, Grundgesetz der Länderneugliederung. Und dann habe ich das mit dem damaligen frei gewählten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière, erörtert. Und dann hat der zu mir gesagt, Herr Schäuble, um Gottes Willen, ich beschwöre Sie, lassen Sie die Finger davon. Schauen Sie mal, jetzt haben die Sachsen und die Thüringer und die Brandenburger und die Mecklenburger, nachdem der Hitler schon die ja mit der Gleichschaltung die Länder abgeschafft hat, und dann hatten sie sie nach dem Zweiten Weltkrieg ein paar Wochen lang und dann hat die sowjetische Besatzungsmacht wieder abgeschafft. Und jetzt haben sie nach über 60 Jahren ihre alten Länder, und wenn Sie sich erinnern, gucken Sie mal die alten Filme an von 89. Da waren blitzschnell die Fahnen von Sachsen und so. Sie wollen ihre alten Länder wieder haben. Und das können Sie denen doch jetzt nicht nehmen. Und dann habe ich gedacht, na, wenn der das sagt, komm, lass das nicht. Deswegen können wir unter Kostengesichtspunkt lange diskutieren. Aber die Demokratie und der demokratische Rechtsstaat beruht auch auf dem Prinzip, dass die Mehrheit in den Formen entscheidet, wie die Verfassung regelt. Ich bin ja, ich habe mal in Hamburg studiert, das ist schon lange her, offensichtlich. Da hat damals der berühmte Professor Ibsen hat ein Beispiel in seiner Staatsrechtsvorlesung, das war Anfang der 60er Jahre, für so überholten kleinstaatliche Bestrebungen die Baden-Frage gebracht. Ich bin ja Baden. Ich habe mich eines Tages nach der Vorlesung zu mir gesagt, Herr Professor, ich würde gerne mal mit Ihnen darüber reden, wie das wirklich war. Wir haben ja es gab früher die alten Länder Baden und Württemberg. Und dann gab es vier Besatzungszonen, weil man ja eine französische Besatzungszone rausgeschnitten hat aus der amerikanischen. Also gab es Südbaden, Nordbaden, Südwürttemberg, Nordwürttemberg, um die Sachen kurz zu machen. Dann hat man irgendwann gesagt, das ist ja Quatsch, wir brauchen wieder eine Größe, dann bist du mal in Baden-Württemberg. Dann hat man eine Abstimmung gemacht, wo man sagt, naja gut, wenn in 3 der 4 Bezirke eine Mehrheit für Baden-Württemberg ist und insgesamt eine Mehrheit für Baden-Württemberg ist, dann soll es so geschehen. Ja, hat man damit gerechnet, in Südwürttemberg und Nordwürttemberg gibt es eine Mehrheit für den Feststaat und in Nordbaden auch. Aber in ganz Baden, weil in Südbaden war eine klare Mehrheit dagegen, in ganz Baden hätte es keine Mehrheit gegeben. Das hat man auch verhindert, da hat das Verfassungsgericht Jahre später gesagt, war verfassungswidrig. Dann musste in den 60er, späten 60er Jahren die Abstimmung geholt werden. Inzwischen hat natürlich alle gesagt, Baden-Württemberg ist okay, die Badener mögen die Schwaben immer noch nicht und umgekehrt auch, aber wir leben miteinander gut und wenn der VfB Stuttgart und der SC Freiburg gegeneinander spielen, dann geht es zu wie bei ASV und St. Pauli. Wenn sie in einer Klasse sind. Aber ich würde es respektieren. Jetzt die Frage mit der, mit dem Schutz ungeborenen Männer.
Ja.
Und das Interview, das ich nicht gelesen habe, aber... Also zunächst einmal gilt, ich meine, ich würde es nicht als Mord bezeichnen. Wir haben über Jahrzehnte dafür gekämpft, dass wir den Schutz ungeborenen Lebens auch mit dem Strafrecht, mit den Mitteln des Strafrechts gewährleisten. Aber wir mussten immer auch respektieren, und jeder, der ein bisschen auch auf die Argumente und die Positionen anderer hört, muss es ja sehen, dass man ungeborenes Leben nicht gegen die Mutter schützen kann. Auch nicht gegen die Eltern, am besten nicht gegen Mutter und Vater. Und dass man mit der Strafdrohung in Wahrheit nicht erreicht hat, dass nicht unendlich viele Abtreibungen vorkommen sind. In Deutschland, und die Leute sind in Deutschland gefahren und dann weiter. Dann gab es eine jahrelange Debatte. Es gab mehrere Verfassungsrechtsstreitigkeiten. Und im Grunde war klar, wir müssen dafür werben, Hilfen zur Verfügung stellen, dass die Menschen ungeborenes Leben akzeptieren und schützen und nicht abtreiben. Aber wir sollten nicht glauben, dass wir mit dem Mittel des Strafrechts wieder erreichen. Das war jahrzehntelang eine schwere Auseinandersetzung. Die große Mehrheit der Bevölkerung war immer der Meinung, da gibt es gar keinen Zweifel, dass es die große Mehrheit war, dass das nicht mit dem Strafrecht gemacht wird. Deswegen hat die heutige Regelung, die wir jetzt haben, nach mehreren Verfassungsrechtsstreiten, ich habe selber mal als Vorsitzender der Fraktion einen Verfassungsrechtsstreit geführt, noch in den 90er Jahren. Und wir haben beim Vertrag zur deutschen Einheit heftig gerungen, um den Schutz ungeborenen Lebens ein Stück weit was zu machen. Aber die Regelung, die wir heute haben, und deswegen hat die Angela Merkel in diesem Interview recht gehabt, entspricht der Überzeugung der großen Mehrheit unserer Bevölkerung. Und sie hat, die große Mehrheit der Bevölkerung, da bin ich ganz sicher, da habe ich jede Menge. Und die große Mehrheit der Bevölkerung ist auch dafür, dass wir dafür werben, ungeborenes Leben zu schützen, auch den Eltern, den Müttern Hilfen zu geben. Aber nicht wieder zurückfallen in die Auseinandersetzung mit strafrechtlichen Mitteln. Und deswegen glaube ich, dass die Antwort von Angela Merkel richtig gewesen ist. Ich jedenfalls teile sie und glaube, dass es genau die moderne Formel ist, zu sagen, wir können, wie wollen Sie ungeborenes Leben gegen die Mutter schützen? Und warum wollen Sie die Mutter, die in einem Konflikt ist, in einem Schwert, warum soll da mit den Mitteln des Strafrechts darüber entschieden werden? Das hilft nichts, das ist keine gute Lösung. Und deswegen, wir haben es selber auch lernen müssen. Aber irgendwann muss man auch mal einen Streit beenden. Man muss auch mal akzeptieren, dass eine Regelung gefunden ist, die befriedigend wird. Solange wir um den Schutz ungeborenen Lebens gestritten haben, auch politisch, hatten wir wenig Chancen, die jungen Menschen, die potenziellen Eltern von der Notwendigkeit des Schutzes zu überzeugen, sei mal ein Streitthema. Seit wir nicht mehr darüber streiten oder weniger, ist, das zeigen auch alle Umfragen, die Einstellung zur Notwendigkeit des Schutzes ungeborenen Lebens gewachsen. Und deswegen glaube ich, der Rechtsstaat kann nicht alles mit dem Strafrecht regeln. Und deswegen glaube ich, dass im Ergebnis, das ist für manche schmerzhaft, das sehe ich, da hat jeder auch seine glaubensmäßige Überzeugung. Aber man muss im Rechtsstaat auch akzeptieren. Wir akzeptieren Fundamentalismus auch nicht bei Muslimen. Sondern sagen, am Ende muss die Mehrheit entscheiden in dem Rahmen der Verfassung. Und von Verfassungswegen ist es nun hinreichend oft auch vom Verfassungsgericht überprüft worden, dass es die Verfassung nicht verletzt. Und im Rahmen der Verfassung entscheidet die Mehrheit. Und die hat so entschieden. Und deswegen bin ich dafür, dass wir den Streit nicht weiter fortsetzen. Thank you.
sehr, verehrte Damen und Herren, es hat sich gelohnt, einen Spitzenpolitiker wie Herrn Schäuble hier zu haben. Vielen Dank, dass Sie aufgehört haben. Ich habe noch ein Geschäft für Sie, wenn Sie möchten. Das war zum Sonntag. Am Sonntag, den 9. des nächsten Monats, machen wir eine Tagesfahrt zum Bundesparteitag nach Düsseldorf. Alles umsonst. Kaffee, Kuchen und die Busfahrt. Und wer das möchte, der holt sich einen Zettel ab, schüttelt ihn auf und schickt ihn mir zu den Bundestagswerten. Vielen Dank, es kam die Bitte vor, dass ich das mal zu kaufen. Die Veranstaltung ist besonders.
Ist das von Ihnen? Oder?
Nein.
Gut.
So, Herr Dr. Schäuble.
Entschuldigung,
Sie
stehen
dazu
günstig.
Dürfen wir Ihnen als Dank zu Beginn neben Matthias Claudius eine kleine hausgemachte Konfitüren über sich aus der Pause Klemke übergeben. Manchmal entspannt er sich oder versucht sich zu entspannen, dann macht er sowas. Dass dann da der Daumen manchmal dran denken muss, ist was anderes. Herzlichen Dank, Herr Minister, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank für Ihren äußerst interessanten Vortrag. Und wir freuen uns, wenn Sie hier auch noch die eine oder andere Frage gern beantworten. Danke sehr.
Ich muss zurück nach Berlin, ich muss morgen. Ich muss morgen früh um 7:15 Uhr schon wieder nach Straßburg fliegen, weil ich dort auf einer Trauerfeier für den Regionalpräsidenten im Elsass sprechen muss. Und in ein paar Stunden muss man auch im Wahlkampf schlafen. Also ich muss jetzt
wieder auf den Weg. Herr Bosse, denken Sie mich noch. Der hat
mir hoch.
Verzeihung.
Ein Uhr.
Ja. Steht alles drauf. Schicken Sie mir das zu.
Das gibt ihm noch eins. Wann ist das?
Steht alles drauf.
Am 9.
Dürfte ich vielleicht ein Autogramm haben?
Am 6.9. Am 6.9.
Frage gab
es. Ja, aber naja.
Sonntag.
Na, ein gedanklicher Anstoß, aber es kam er.
Und von wo fährt der Bus? Vom Bahnhof Rahlstedt. Macht er alles?
Keine Angst, ich will.
Ja, schauen Sie auf, schicken Sie mir zu. Da steht der Stempel drauf.
Entschuldigung, Sie stehen da gerade so günstig. Könnten Sie Herrn Schäuble vielleicht um ein Autogramm für mich bitten?
6.9.
Schreiben Sie einfach für ein...
Nach Düsseldorf. Der Zug von Merkel, Bundesparteitag. 6.9.
Vielen Dank. Danke. So. Könnte ich vielleicht auch einen haben?
Nee, ich bin noch Piratenpartei.
Nein, ich bin noch... Nee, ich will Ihnen sagen, nee, ich habe das T-Shirt beim Dosenwerfen gewonnen.
Nee.
Okay. Ja. Ups, Verzeihung. So, also dann, klar machen zum Ändern. Ups, Verzeihung. Tut mir leid. Na ja. Ups, pardon. Entschuldigung. Meinung dürfte ich gleich durch, ich habe nämlich nicht zu bekommen. Nein, das habe ich beim Dosenwerfen gewonnen. Ich bin nicht in der Partei.
Wer hat denn jetzt Lügner gerufen? Wer hat denn jetzt Lügner gerufen?
Wie?
Wer hat denn eben Lügner?
Ich, weil ich die Fetzen kenne.
Ach, Lügner.
Ja.
Das kam doch mal Stimmung auf. Das war doch mal gut.
Aber da war ein Herr vor mir und ich hätte das auch noch begründet, weil ich wollte den Herrn nicht einfach Lügner strafen, sondern ich wollte es auch begründen. Der Herr ist leider gegangen, sonst hätte ich den mir nochmal höflich zur Brust gekommen und ihn gefragt, warum man mich hat aufregen lassen. Weil wenn man etwas nur in den Raum wirft, ist es Mist, egal wie gut es gemeint ist. Wenn man etwas in den Raum wirft und es begründet und auch halbwegs vernünftig, dann ist es schon eher.
Ja, ja, klar.
Aber ich mag den Herrn Schäuble zwar nicht, aber es gibt zwei Sachen. Erstens, er hat sich wirklich vollstens eingesetzt über seinen Dienst. Er sitzt im Rollstuhl, das muss man anerkennen.
Ja, klar.
Und drittens, das ist ja ein bisschen kurios, ich hab schon ein Autogramm bekommen.
Ja, wunderbar, warum nicht?
So, jetzt muss ich nur noch mal anrufen. Meine Damen oder Verzeihung, vielleicht nicht hier, sondern da muss ich nochmal die Blonde haben. Und Entschuldigung,
ja, Ihre Tante, Herr Timmer.
Ja, genau. Das geht. Ja, vielen Dank. So.